Herzlich willkommen zur Impro Lounge, dem Talk zu allem aus der Welt der Improvisation und dem An und für sich. Mein Name ist Gerald und ich bin der Geschäftsführer des An und für sich. Und in der 16. Folge der Impro Lounge unterhalte ich mich heute mit Vlado Zalji, Kernteammitglied beim An und für sich. In der heutigen Folge erfahrt ihr, wie Sali die Stimmung beim allerersten Maestro in Zürich 2013 wahrgenommen hat, was er besser bei Improfil als beim An und für sich findet
und wie der Gerald findet, dass man mit fast allen Tabuthemen auf der Bühne umgehen kann.
Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Impro-Lounge. Sali, es ist Dezember 2024 und ich freue mich, mit dir die 16. Folge der An und für sich Impro-Lounge aufzunehmen, die letzte im Jahr 2024. Du bist 38 und kommst aus Seon bei Lenzburg, bist aber auch in Husen im Albis groß geworden. Nach der SEC hast du eine Lehre bei Bang Olufsen, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, im Verkauf in Zug und später als Multimedia-Elektroniker in Lenzburg gemacht. Danach hast du aber in der Arbeitsintegration gearbeitet, wo du auch mehrere Ausbildungen zum Endziel Erwachsenenbildner gemacht hast. Als Jugendlicher, hast du mir erzählt, kann man in Husen im Albis nicht viel machen, außer Beachvolleyball spielen, das hast du noch viel gemacht, und bist später in die Jungmacht Blauring gegangen. Deine ersten Erfahrungen im Theater hast du beim Kinder- und Jugendtheater Farfalla gemacht, wo Impro auch schon da sehr im Vordergrund stand. Deinen ersten Kurs bei uns hast du im August 2012 gemacht und warst dann 2015 ein Mitglied der allerersten An und für sich Masterclass. Dein Impro-Weg hatte ich danach über die Barracudas und Imkubik und Improfil 2024 zu uns ins Kernteam geführt. Und heute, am zweiten Weihnachtsfeiertag, bist du hier im Podcast. Herzlich willkommen, Sali.
Hallo, hallo.
Hallo, hallo. Sali, mal jetzt gerade vorneweg. Es ist ja, vielleicht hören das ja jetzt Menschen so zwischen den Weihnachtsfeiertagen und Neujahr und haben Plätzchen vor sich und ich weiß nicht, was man sonst so hat. Wie hast du denn so bisher traditionell Weihnachten gefeiert?
Weihnachten? Ja, eigentlich schon sehr traditionell, also familiär. Das ist immer, man geht zu der Familie heim, geht essen. Früher, wo ich, wie du es schon erwähnt hast, im Verkauf geschafft habe, meistens so ein bisschen der Nachtrudler, weil am 24. hat man noch geschafft.
Also hat auch Bang Olufsen hat am 24. noch Sachen verkauft?
Ja, richtig.
Ah, wirklich?
Ja, ja, ja. Also ich habe mich dort immer gefragt als Jugendlicher, warum hat man noch den Laden offen? Die Leute ist es langweilig. Sie kommen eigentlich nur noch in den Laden hin, weil sie irgendwie noch ein bisschen viel Zeit haben, vielleicht noch den letzten Gutschein irgendwie noch zu besorgen. Wobei zwischendurch hat es schon auch Kunden gehabt, die wirklich noch etwas haben wollen kaufen und am besten noch so heute noch installiert, weil man hat ja nichts anderes zu tun zwischen Weihnachten und Neujahr als Fernsehen schauen. Ja. Und ja, und dann ist man nach dem Feierabend erst heimgekommen, die Familie schon lange dort parat und Raclette-Töffeli schon aufgeheizt, alle warten nur, bis ich heimkomme.
Also ihr wart eine Raclette-Familie, an Heiligabend gab es Raclette?
Früher noch nicht. Am Anfang hat es immer Polenta mit Coniglio, also mit Has, also Kaninchen.
Okay.
Nach Großmutters Rezept, ja.
Salis Augen werden groß, das seht ihr jetzt gerade nicht. Vielleicht hört es in seiner Stimme, aber ich glaube, ihm läuft das Wasser im Munde zusammen.
Ja, es ist schon sehr nostalgisch. Es erinnert mich halt sehr fest an meine Großmutter, die das Rezept halt immer gekocht hat. Und später sind wir erst auf Raclette umgestiegen.
Und war bei euch zu Hause Weihnachten ein großes Thema? Also war das als religiöses Fest oder als Familienfest groß?
Mehr als Familienfest. Ja. Also wirklich zusammenkommen, und das ist auch immer wichtig gewesen. Oder immer noch, hey, man kommt dann zusammen und hockt am grossen, verlängerten Tisch. Und mittlerweile, weil meine Schwester auch schon 3 Mädels hat, also schon sehr wild. Ja.
Und ist es bei euch der 24. oder ist das eigentlich nicht so wichtig, ob es der 24., 25., 26. ist?
Es ist insofern nicht so wichtig, ob es 4 oder 25 ist. Am 26. haben wir noch nie gefeiert. Aber es war immer der 24. oder der 25.
Ja.
Und dann aus Gründen von der Herkunft von meinem Vater aus dem Balkan ist dann natürlich auch am 6. 7. Januar einfach in einem kleinen Rahmen nochmal wie Weihnachten gefeiert wurde. Aber nicht, dass wir nochmal alle zusammengekommen sind, sondern da hat man einfach nochmal...
Das ist eine orthodoxe Tradition.
Ja, richtig, ja, genau. Richtig. Es ist alles um 2 Wochen verschoben.
Okay. Und wenn du jetzt dieses an Weihnachten denkst, also wir nehmen den Podcast ja vor Weihnachten auf, also Spoiler, es ist noch nicht Weihnachten. Ist das eine Zeit, auf die du dich freust, oder ist das eine Zeit, wie es ja vielen jungen Erwachsenen geht, weil, oh Gott, es ist ja eigentlich schön, aber es ist eigentlich auch Stress. Und ich freue mich drauf und bin auch froh, wenn es vorbei ist.
Ich würde nicht sagen, ich freue mich, wenn es vorbei ist. Ich freue mich schon auf die Weihnachtszeit. Insofern, überall hat es Lichtli, es ist so ein bisschen romantische Stimmung, man hat so Glühwein-Duft, so in der Luft innen. Das gefällt mir sehr. Oder so auch, man merkt, die Leute kommen so ein bisschen in einen anderen Mut ein. Auf die andere Seite stresst es mich dann, wenn es dann so, ja, also ein bisschen Propaganda wird, oder? Wie so, hey, man muss sich Geschenke geben und Weihnachten, man muss so zusammen sein. Das ist ja ein bisschen eher etwas, was mich dann so, wo ich finde, so, das macht es so ein bisschen kaputt. Aber ich freue mich auf das, auf die Stimmung, auf das Zusammenkommen und so ein bisschen besinnlich sein.
Ja. Und wird es bei euch zu Hause Streit geben oder gibt es keinen Streit?
Nein, es gibt nie Streit. Nein, wir haben noch nie Streit gehabt, Weihnachten. Außer, als ich klein war, wenn ich irgendwie das Gefühl hatte, meine Schwester hat bessere Geschenke bekommen als ich, weil ihre Gottin immer so tolle Geschenke gemacht hat.
Und jetzt aus einer Familie kommend wie ich, wo es garantiert an jedem Weihnachten Streit gibt, aber garantiert. Also es wird als auch, wahrscheinlich sitze ich gerade, während ihr das hört, irgendwo ein bisschen schmollend in der Ecke rum. Wie schafft ihr es euch an der Weihnachtszeit, wo man auf einmal alle zusammenkommt, nicht zu streiten? Gebt uns doch mal einen Tipp. Wie vermeidet man das?
Oh, wie kann man es vermeiden? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist. Wir sehen uns ja auch im Verlauf des Jahres immer wieder. Also, es ist ja schon nicht so, dass wir an Weihnachten uns als einziger Punkt irgendwie so in Berührung kommen miteinander. Es ist eine Hypothese. Ich gehe davon aus, dass viele an Weihnachten erst wirklich mit der Familie zusammenkommen und durch das manchmal vielleicht dass es ein bisschen Kritz kann geben oder irgendwie Meinungsunterschiede haben, weil man nach einem Jahr wieder merkt, ah ja, stimmt, mein Bruder oder der Cousin oder wer auch immer hat irgendwie eine andere Meinung als ich. Wir sind da schon sehr so auf der gleichen Linie, auf der gleichen Wellenlänge, weil wir uns auch schon kennen, wir wissen alles voneinander ständig, wir sind immer informiert. Und ich glaube, es ist einfach wirklich so, unsere Haltung ist auch, also wir schenken uns nichts untereinander, Familienmitglieder, sondern nur den Kleinen. Und ich glaube, das ist es auch vielleicht, was ausmacht, wie so, hey, es geht um Kiddies. Die sollen schöne Weihnachten haben und wir haben einfach Freude miteinander, gutes Essen.
Und Sali sitzt da und erinnert sich an Kaninchen von der Oma. Sehr gut, okay, cool. Das als kleine vorweihnachtliche Einstimmung. Und jetzt kommen wir zum ersten Teil, zur Biografie. Seit wann machst du Impro?
Ja, die Frage ist nicht ganz so einfach zu beantworten. Ich war so ein bisschen zweigeteilt gewesen. Also meine ersten Impro-Erfahrungen habe ich so mit 19, 20 gemacht. In so einer kleinen Impro-Gruppe in Seon damals noch. Und erst mit einem Unterbruch ein paar Jahre später, 2012. Dort habe ich richtig angefangen, Impro machen.
Und wie kam es dann dazu, dass du diesen Kurs gemacht hast?
Ich habe, nachdem ich meine ersten Erfahrungen gemacht habe mit Impro, mit 1920, das habe ich nur 2 Jahre gemacht. Und dann ist es mir zu viel geworden, wegen der Lehre und wegen Verein, wo ich beitreten bin. Und habe, ich glaube, es ist 2-3 Jahre später hatte ich dann einmal Lust gehabt. Also, es war ja immer so ein bisschen präsent gewesen, immer so gewusst, es gibt Impro. Ich dachte so, hey, ich habe mal Bock, so eine Show zu schauen. Gibt es das eigentlich auch? Weil bisher habe ich es immer noch so kennt vom Fernsehen oder so, in Deutschland gibt es das. YouTube-Channels so durchgeschaut, so Tübingen Theatersport oder wie hat das geheißen im Fernsehen? Schillerstraße ist so gewissermaßen improvisiert gewesen. Und dann habe ich gedacht, ich habe Lust, so eine Show zu schauen. Gibt es das? Und dort habe ich zu Baden gewohnt und habe tatsächlich so eine Ausschreibung gesehen, so 2 Wochen später gefunden. Ah, perfekt. Gut, habe ich reingeschaut. Hey, ich weiss gar nicht mehr, wie die Gruppe Improvenös, glaube ich. Ja, genau. Improvenös haben sie geheissen. Gegen oder mit TMBH.
Und das Konstanz?
Ist, ja.
Nein, nicht Konstanz. Nein. Doch.
Doch, GmbH
konstant. Ja, ja, doch, Theater konstant. Mit verschränkter Haftung.
Ja, exakt, exakt. Mhm. Und dann habe ich die gesehen und dann hat es mir wieder eingenommen. Ich fand, das habe ich schon Lust, selber Impro zu machen, als ich die Leute auf der Bühne gesehen habe. Eigentlich so ein bisschen, ehrlich gesagt, ich bin so schmunzelnd in der Publikumsreihe gehockt und habe so zwei, drei Mal gedacht, so, ich würde das jetzt so gerne gerade spielen, die Szene oder die Herausforderung. Und bin dann wirklich, noch als ich heim bin, bin ich dann so googeln, gibt es überhaupt so Impro-Kurs oder so Möglichkeiten? Und bin ziemlich schnell fündig geworden mit An und Pfirsich. Ich glaube, irgendwie so, die Werbung ist mega stark aufgeschaltet. Ich habe nur Theaterkurs, Impro eingegeben und schon an der obersten Stelle An und Pfirsich Zürich.
Und war dir bewusst, dass zur selben Zeit Improvinös auch Improkurse angeboten hatte?
Nein.
Und sogar die Akademie für Improvisation und Schauspiel?
Auf die bin ich tatsächlich auch gestossen.
Ja.
Die habe ich auch gesehen und die Homepage angeschaut. Und ich habe wirklich, also ich habe so mehrmals so wie die Homepage angeschaut und dann wieder losgelassen. Und dann habe ich gedacht, will ich wirklich? Also mal, ich will, aber wenn? Ich habe ja wirklich keine Zeit, aber ich habe Lust. Und auf Zürich aus, ist das so weit? Also als Aargauer, oder? Meistens ist man so, Zürich ist so weit entfernt dabei, so gell, mit dem Schnellzug. 20 Minuten, 30 Minuten und dann bist du an Ort und Stelle.
Ja.
Und ich habe das tatsächlich nicht gewusst. Ich bin auch immer hängen geblieben, lustigerweise, bei der An- und Pfirsich-Homepage. Weiss nicht, die Aufmachung und vor allem die Köpfe, die man gesehen hat dahinter. Und habe dort gemerkt, wie so, ja, also ich wollte nicht einfach ein Kürzchen besuchen und dann ist fertig, sondern ich glaube, das An- und Pfirsich, wenn ich mich richtig mag erinnere, sind die Ersten, die auch so einen Weitermacher hatten. Also ich habe gesehen, es gibt ein Kursprogramm. Ich fand, wenn ich noch Lust habe, kann ich noch gerade dranbleiben und weitermachen.
Cool. Also so bist du dann mit deinen ersten Erfahrungen im Kinder- und Jugendtheater, dann das Schauen in Baden und dann zu den An- und Pfirsich-Kursen 2012 gekommen. Wenn wir jetzt an diesen Sali zurückdenken, der wahrscheinlich war das im Ventil in Baden, die Show.
Ja, richtig, ja.
Der da saß und denkt, ich will da mitspielen. Da kommt meine zweite Frage anschließend. Warum machst du Impro oder warum wolltest du Impro machen? Was war's, das dich daran gereizt hat?
Hey, ich glaube, es war mega stark gewesen, so das Challenges zu lösen. Also ich habe immer die klassische Form gesehen oder kennt.
Also Theatersport.
Genau, ja. Und mich hat das immer gereizt, so, eigentlich wie witzig als es ist, so die Herausforderungen zu lösen auf der Bühne und dann noch, wie quasi müssen den Input vom Publikum noch so mit einbeziehen. Und wie, und wie schaffen die das? Wie machen die das? Habe aber selber auch schon Ideen gehabt, so in der Publikumsreihen. Und wir denken, ich würde das jetzt so und so machen, wie macht er es? Oder sie? Und so zugeschaut. Und zwischendurch habe ich auch mal so geschmunzelt und dachte, ich hätte das sicher besser gemacht. So, ohne dass ich Ahnung habe. Also Ahnung, so einfach mit meinen ersten Erfahrungen. Und das hat mich so gereizt, also wie so zu merken, so, hey, das finde ich schon geil. Also wie auf der Bühne zu stehen und ein bisschen ausprobieren, Seich machen auch. Ich glaube, das ist auch so der zweite Punkt, also in eine Rolle einschlüpfen. Ich habe mega gerne Figuren, die ich spiele, oder Charaktere. Also ein bisschen, was macht das so ein bisschen mit mir? Und, ich bin auch mega Fan von Comedy, Stand-up-Comedy. Und hat das immer so, also in meiner Vorstellung war es immer so, hey, wenn du spielst, oder du kannst es so ein bisschen wie auch Stand-up-Comedy machen, gewisser Art. Ohne dass du allein auf der Bühne stehst und musst irgendwie ein Thema haben und vorbereiten und drauf losschwätzen.
Bist du auf Social Media aktiv?
Sehr schlecht. Ich nehme es immer wieder vor.
Du bist wahrscheinlich der einzige Mensch in der Welt, der sich vornimmt, auf Social Media aktiv zu sein, okay?
Ja, mehrmals. Also ich denke immer so, es gibt immer mega viele Leute, die immer fragen, hey, wann hast du wieder mal Auftritt? Was machst du eigentlich? Und dann habe ich immer das Gefühl, so, hey, das darfst du auch ein bisschen präsentieren. Also, die Leute fragen auch immer danach. Und dann mache ich ein Fötterli, oder dann finde ich, ich nehme es mir wieder vor, dann mache ich ein, zwei Fötterli und dann lasse ich es wieder liegen, weil ich finde, ich bin zu faul und ich habe einfach alles andere zu tun, so wenn ich einen Auftritt habe.
Also das ist jetzt ein Klammer, der Geschäftsführer des An- und Pfirsich freut sich natürlich sehr, wenn du in deinem privaten Social Media deine Auftritte beim An- und Pfirsich teilst. Also das ist sehr gerne gesehen. Aber ich meinte eigentlich was anderes. Ich wollte an das anschließen, dass du gesagt hast, mich haben die Challenges so gereizt. Und wenn ich so diese Social-Media-Welt, die mir so präsentiert wird über die Stories und diese kurzen Dinge, wo mir ja Sachen dauernd vorgeschlagen werden, sehe ich sehr viel Challenge-Welten. Also sehr viele Leute, die irgendwie probieren, Bälle in irgendwelche Sachen rein. Und das ist jetzt, glaube ich, sehr populär. Und ich hätte mich jetzt gefragt, könnten wir mit Impro-Theater eigentlich nicht das sogar noch viel mehr targeten und sagen, schaut hier, das sind Challenges, die könnt ihr auch machen oder die könnt anderen bei zugucken, nicht wie sie jetzt einen Ping-Pong-Ball in so eine Schüssel reinkriegen. Aber das wird wahrscheinlich dann es eine Form von Branding und Präsentationsanpassung. Wenn ich jetzt jemanden wie dich höre, der jetzt nicht reingekommen ist, weil er gesagt hat, boah, Theater oder boah, Comedy, sondern du hast diese Challenge so hervorgehoben. Ja, das ist eine spannende Frage, ob das ein Pull-Faktor in die Impro rein sein könnte.
Ist noch interessant, dass du es ansprichst. Ich bin auch ein bisschen auf TikTok, manchmal ist es ein bisschen am Durren.
Genau.
Und dann schaue ich mir auch die Sachen an. Dort fällt mir einfach auf, hey, wenn du mal eine Challenge gesehen hast, siehst du sie nachher 20.000 Mal, oder? Voll. Weil es einfach alle anderen kopieren und dann verliert sie mit der Reiz. Aber immer so das erste Mal zu sehen, finde ich jedes Mal wieder so, hure geil.
Voll.
Und so die, so ein bisschen, selber aufrechtzuerhalten, das fehlt mir dann nachher dort, was du beim Impro hast. Oder? Das ist wie die Challenge ist wie einmalig. Also, es ist zwar die gleiche Aufgabe, aber wie du die Herangehensweise, wie du daran angehst, was du dann damit machst und jede Person wieder anders, das ist das Interessante. Und bei diesen Challenges, die du siehst auf Social Media Kanälen, es ist einfach immer das Gleiche.
Voll. Und was ich aber an diesen Challenges immer noch spannend finde, ist, es gibt mir gar nicht so sehr. Es geht mir mega um die Reaktion. Also ich finde es ja eigentlich, was du ja bei diesen Challenges dir anguckst, ist, wie sie es ganz oft nicht schaffen.
Ja.
Du guckst den Leuten ja die ganze Zeit dabei zu, bis sie es einmal schaffen. Und dann ist das ja immer so getimt, dass deine Spannung gerade es noch aushält und du jetzt explodierst. Aber ich finde so eigentlich könnte da eine große Nähe zustehen zwischen dem, was so auf Social Media mit diesen Challenge-Videos rumläuft und der Impro.
Sicher, vor allem die Freude, die sie haben, wenn sie es dann klappt. Schaffen. Ja. Aber auch, dass sie nicht aufgeben so lange. Also, gell, das sind ja manchmal so irgendwie also 30-Sekunden-Videos, aber sie sind stundenlang dran. Ja, genau. Da können sie die Ausdauer, die sie haben, dort zu hocken.
Mir hat nämlich heute Morgen mein Instagram ein Video vorgespielt so von einem, der Cutouts gemacht hat von seinen Attempts. Vor allen Dingen, wenn er es geschafft hat und es verpasst hat.
Ja.
Also du siehst so, wie er irgendwie so einen Basketball über den Rücken, über den halben Feld reinwirft und er wirft und er erwartet nicht, dass es gelingt und dreht schon ab und dann trifft er.
Ah, ja.
Und dann sein Kameramann dreht voll durch, sagt, du Punk, da wäre es gewesen, jetzt hätte sich freuen müssen. Und er so, ich habe doch gedacht, er wäre garantiert nüt. Und das war, so, ich glaube, da so diesem freudvollen Scheitern und Weiterprobieren, aber dann natürlich, und das ist ja, glaube ich, auch die Kunst der Impro, das zu timen. Das darf halt dann nicht, wir gucken uns niemanden an, der vier Stunden, wahrscheinlich hat er vier Stunden gebraucht, um das Wiki zu schaffen. Das ist ja nicht die Präsentationszeit, die wir wollen. Ah, cool. Also, wir könnten ja schon ein nächstes Thema hier aufziehen, Bezug von Social Media und Impro. Aber das machen wir nicht. Darum wird es auch heute nicht gehen. Ich komme nämlich lieber wieder zurück zum Theater und frage Sali, was ist denn deine All-Time-Lieblings-Impro-Show?
Uff.
Das ist spannend. Ist es Theatersport wegen Herausforderungen oder hat er sich davon weiterentwickelt?
Nein,
oder?
Du hast schon den richtigen Punkt getroffen. Also, gell, ich unterscheide auch Lieblingsshow, wo du spielst oder wo du schaust.
Dann hätte ich gerne beide Antworten.
Beide, okay. ich bin so schon ein bisschen am Schwanken zwischen Maestro und Theatersport, aber ich würde schon sagen, Theatersport in der Form, wie wir es spielen.
Mhm.
Also wenn du dich selber oder Teams sich gegenseitig herausfordern und müssen vorlegen oder sich etwas überlegen, weil es die Show auch dynamisch macht. Du hast mega viel Verantwortung, die du übernimmst, den Verlauf von der Show zu gestalten. Dynamik, was braucht es jetzt gerade? Und es ist nicht eine Verantwortung im Sinne von, es führt zu Stress, sondern so, hey, ich kann den Abend mitgestalten. Mit und fürs Publikum und auch für uns untereinander. Und dann würde ich schon sagen, Theatersport ist so ein bisschen meine absolute All-Time-Lieblingsshow, die ich spiele.
Sali, ich muss zugeben, ich habe dir gerade nur mit 60% zugehört, denn irgendwie haben deine Worte bei mir ein Ideenfeuerwerk ausgelöst. Das muss ich jetzt mit dir teilen, sorry. Ich bin ja eigentlich sehr aufmerksam, aber ich bin gerade komplett weg gewesen, weil mir ist gerade die Idee gekommen, als du gesagt hast, Theatersport, so wie wir es machen mit dem Challengen und nicht Maestro. Und irgendwie kam dann mein Kopf und gesagt, okay, wie könnte man den Maestro so gestalten? Und ich habe gerade eine neue Show, die pitche ich jetzt hier live im Podcast.
Oh,
und zwar den Captain's Maestro. Und zwar, wir machen Maestro in zwei Gruppen. Sagen wir mal zum Beispiel, es gäbe drei Kapitäninnen und sieben Crewmitglieder. Und die Regie zieht immer eine Kapitänin ja. und eine Anzahl Crewmitglieder. Und dann muss die Kapitänin sich seine Crew kurz angucken und gibt ihnen mit sich dann die Aufgabe. Also die Aufgabe kommt nicht von der Regie, von den Kapitäninnen. Und also nicht von außen, sondern selbst, weil du guckst dich an und sagst, okay, ich glaube, mit euch mach mal das.
Ja. ja.
Und dann in jeder Runde fliegt immer ein Kapitän raus und Spieler. Und am Ende bleibt eine Kombination von Kapitänen und Spielern übrig.
Das ist sehr geil.
Und du hast quasi so eine Maestro, in dem du dieses Challenging-System, mhm. oder du sagst vielleicht, in der Runde geht es um Sprache und in dieser Runde muss dann halt jeder Captain eine Challenge bringen.
Passend zu den Spielern noch?
Passend zu den Spielern und ja, passend ja. zur Kategorie. Und aha. es wäre so ein bisschen die Regie da auffällig und du würdest diesen Prozess sehen und du hättest so zwei Kategorien. Ja. Die Captain's Maestro.
Ja, das ist spannend. Da müssen wir dranbleiben.
Ah, meine Damen und Herren, ja, live dabei, 2026, das erste Mal der Captain's Maestro. Okay, cool. Geht mir natürlich ganz genauso. Ich finde persönlich, habe das auch sehr, sehr gern, dieses ich habe zwar dieses kurze Elemente, die ich umsetzen kann beim Theatersport und gleichzeitig habe ich aber eine gewisse Mitentscheidungsfähigkeit, was ich jetzt finde. Das ist als Spieler und als Zuschauer, was ist da deine Lieblingsshow?
Als Zuschauer, jetzt gehe ich ein bisschen Nostalgie. Ich gehe jetzt ein bisschen zurück. Also es gibt viele aktuelle Shows, die ich auch gerne schaue.
Du darfst ruhig nostalgisch sein.
Ja, ja. Eine, wo mich sehr prägt hat, eine Show, und wo ich heute noch gerne davon erzähle oder so in meinen Erinnerungen schwelge, ist John and John.
Das auch schon ein paar Mal erwähnt worden.
Schon, ja, kann ich verstehen, sehr verstehen. weil die Show einfach ohne Input vom Publikum auskommt. Mhm. Sie legt, also das ist ja der Cheese und
Simon
gewesen. Die einfach auf die Bühne kommen und einfach loslegen. Und das Game, das sie gespielt haben, immer sich, also, sie haben sich extrem geblockt oder so, sind zurück auf die Meta-Ebene und haben es angesprochen, was wir alle gesehen haben. Und es war so ein schöner Abend. Also, ich habe die Show zwar nur einmal gesehen, aber die ist mir geblieben. Also, ich würde sofort wieder schauen, wenn sie wiederkommt. Ja, das ist so meine absolute Lieblingsshow.
Also dann hier auch noch der Aufruf an den künstlerischen Leiter fürs Jubiläumsjahr. Nebst Mann und Frau sollte sicher auch John und John im Jubiläumsjahr mal auf der Bühne funktionieren.
Unbedingt, sonst komme ich wöchentlich ins Büro.
Das ist jetzt nicht unbedingt eine Drohung, Sani. Das würde die Leute jetzt eher freuen.
Ja, es ist schon so, jedes Mal, wenn man ins Büro einkommt, freuen sich alle Leute, außer der Hund von der Marina. Der freut sich gar nicht.
Aber der mag einfach Männer nicht.
Da schaffen wir noch dran.
Ja, ja. Sehr gut. Also John und John zum Gucken und zum Spielen, Theatersport im Herausforderungen Johnstonischen Stile. Mhm. Wahrscheinlich reden wir gar nicht drüber, aber wir zwei haben ja mal 2014 das Zürcher Theatersport Turnier zusammen organisiert und in die Zürcher Impro-Szene das Theatersport nach Johnstone gebracht.
Ich kann mich noch sehr gut
daran erinnern. Ja, ja. Ich glaube, irgendwo ist es auch noch mein Profilbild, ist noch diese Verdankung, wo wir so Schokolade von Lind bekommen haben. Oh. Das ist von dem Moment.
Mit Nina, du und ich.
Ja. Und wo es ja auch so war, dass wir haben ja einen riesen Reibach drum gemacht, die Teams auszuwählen mit Bewerbung und Losen und es gab ja auch x verschiedene, gab es Popular Vote und Jurywahl.
Ja. Es haben sich auch viele Teams beworben. Es war ja mega schwierig gewesen, wie so ein bisschen sagen, so, hey, wer nehmen wir hier mit? Und ich glaube, das ist von uns allen so ein bisschen die Hassaufgabe gewesen, würde ich sagen. Wir sind recht lang da geguckt und haben gefunden, so, hey.
Wonach wir auswählen, welche Kriterien und voll.
Ja, ja.
Und dann ist ja uns ein Team abgesprungen. Du hast mich da letztes Mal daran erinnert. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Wer ist denn damals abgesprungen?
Hey, ich überlege einfach auch seither. Ich weiss nicht mehr, was für ein Team es war. Aber ich mag mich erinnern, es ist einfach sehr kurzfristig.
Weil deswegen haben ja dann du und Nina dann noch ein Team gegründet.
Richtig.
Und mitgemacht. Ja. Und ihr seid dann sogar im Finale gewesen.
Ja,
bis ins Finale dann geschafft.
Und vor allem, wir haben ja noch genau das Thema gehabt. So, sollen wir das überhaupt machen?
Ja.
Weil wir ja wie von intern aus jetzt eigentlich ein eigenes Team bildet. Wir haben so den Clinch gehabt, also Nina und ich vor allem.
Ja, ja.
So, hey, das können wir ja wie nicht machen nach dieser ganzen Prozedur von Bewerbungen
nehmen
und Auswahl und Voting.
Selbst, genau.
Nehmen wir uns einfach selber. Und im Nachhinein ist es ja wie auch gut angekommen. Also es ist wie gar nicht, wir sind nicht judged worden, deswegen.
Zumindest nicht in our
nicht
face.
Offiziell, genau.
Aber ich muss sagen, ihr wart nicht im Finale. Im Finale war ja dann Trudwan, das waren der Raffi und seine Com-Art-Kollegin, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß.
Marina.
Marina. Ja. Und die Team Klaus.
Ja.
Mit dem Sandrino, Benny und
Santiago, Benny und Raffi.
Genau. Und mit dem im Finale. Ah ja. Es war spannend. Weiß ich noch, wo ich mich noch gut erinnern kann. Wir haben ja alle verpflichtet zu helfen.
Ja.
Und ich hatte das Gefühl, gibt so am meisten Unwohlsein, dass dann immer einzelne Leute aus dem Team an Abenden kommen mussten, wo sie gar nicht gespielt haben, weil man halt Helfende brauchte und wir wollten, dass die Helfenden dass die Spielenden nicht am selben Abend helfen müssen.
Ja, aber wir haben es auch verbunden. Also sie sind nicht nur zum Helfen gekommen, sondern wir haben ja noch die Juroren gehabt.
Ja.
Und wir haben die Popcornmaschine gehabt, die auch bedient worden ist. Also es ist wie so,
ja, voll.
So eine Comedy. Ich weiss, logistisch ist das mega aufwendig gewesen. Aber ja, es verpflichten wir es. Also verpflichten im Sinn von, wir sind ein Team, wir schmeissen das Turnier miteinander.
Was mich gemacht hat, Melanie alles moderiert.
Ja. Ne? Ja, und jedes Mal mit einem sehr geilen Kleid, das ist mir geblieben. Sie hatte ja so die Rockabilly-Kleider und das eine rote, ich habe das noch bildlich vor mir, wie sie da dort steht. Jedes Mal, an jeder Show, ein anderes Kleid.
Es war 4 Wochen mega geil. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, das Finale war dann eine der ersten Shows im Comedy House, die wir ausverkauft hatten, auch als an einem Pfirsich, wo wir dann diese zusätzlichen Tribünen links und rechts aufgebaut haben. Das war, glaube ich, so der Anfang, wo so 2014 wir als an einem Pfirsich das erste Mal geschafft haben, wirklich so 200 Personen. Und das war das Finale von Theatersportturnier. Mit der Popcornmaschine, die wir heute noch haben.
Aber wir sind auch in Millers gewesen.
Aber nicht ist das im Halbfinale.
Ja, ich mag mich noch erinnern.
Das Halbfinale war im Millers. Das war, glaube ich, so im Rahmen dann von Spunk. Ja. Und das Finale war dann nach Spunk.
Richtig.
Ja. Zwei Jungs, die in den guten alten Zeiten schwelgen. Und deswegen, apropos gute alte Zeiten, kommen wir zur vorletzten Frage der Biografie. Sally, was war bisher dein Lieblings-An- und Pfirsich-Moment?
Uff. Ich mag so Fragen eigentlich nicht so.
Das mag fast niemand, aber ich frage sie dann trotzdem.
Nein, ich mag sie aus dem Grund nicht, weil es ist so, wenn du dein ganze Leben so ein bisschen auf ein weißes Blatt könntest auslegen und du musst jedes Erlebnis, jeden Moment, den du hast, ist ein Punkt. Erstens so in dem Wirrwarr von Bild, das ist ein bisschen wie, wo ist Walter mal zu finden? So, hey, wo wollt ihr überhaupt suchen, in welchem Sektor? Und dann sagen, das ist der Punkt, da möchte ich den Finger drauf haben. Ach, ein An- und Pfirsich-Moment, wo mich geprägt hat.
Nein, dein Lieblingsmoment.
Der Lieblingsmoment.
Du, das war einer der schönsten Momente. Und das ist jetzt eine Assoziationsaufgabe. Es muss ja nicht absolut wahr sein. Ja, was ist denn das Erste, was dir in den Sinn kommt, war ein schöner Moment und An- und Pfirsich?
Hey, der schönste Moment, also da ploppt mir wirklich gerade etwas auf, ist der allererste Maestro, den ich gespielt habe.
2013,
ja. Ja, das war wirklich wenige Monate nach meinem Kurs gewesen und mein erster öffentlicher Auftritt, wo mich der Cheese hat mich so ein bisschen, also nicht gezwungen, aber er hat schon gefunden, so, hey Sali, also weißt du, müssen wir nicht darüber diskutieren, du musst jetzt einfach kommen und mal entspannen.
Eins zu eins wie eine Wortwahl von Christian Johannes Geiser. Ja. Darüber müssen wir jetzt nicht diskutieren, du machst das.
Ja, komm einfach, das wird schon gut. Und das kannst du. Und ich mag mich einfach erinnern, oder das war so, so ein schöner Moment gewesen, weil ich mag mich erinnern, es sind so viele Impro-Künstler quer aus der Schweiz in dieser Töpferei gestanden und wir haben darüber diskutiert oder geschaut, hey, was spielen wir heute Abend? Wir bringen das Maestro das erste Mal auf die Bühne und so die Nervosität, die du so ein bisschen gespürt hast von allen. Und das war für mich so überraschend gewesen als Neuling, also jemand, der irgendwie aus der Kurs rauskommt, so also wie gestandene Leute zu sehen, wie sie auch so ein bisschen sie haben Bock, aber wissen auch nicht so genau, wie es läuft, oder sie machen es zum ersten Mal, oder haben es mal gesehen, vielleicht auch schon gemacht irgendwo. So das, ich mag mich so das Feeling erinnern. Es ist ein bisschen wie so, wie soll ich sagen, so zwischen Weihnachten und Neujahr, wenn man so zwischen zwei verschiedenen Fest oder Feiern ist und es ist ein bisschen die Euphorie in der Luft. Und
das ist ja noch eine spannende Frage. dass es aus der Zeit kommt, wo es die Referenz Maestro noch nicht gab.
Ja.
Sondern Simon und ich hatten es in Calgary x-mal gesehen und man hat es ab und zu in abgewandelten Formen mal auf einzelnen Festivals gesehen, aber es gab noch überhaupt keine allgemeinen, Theatersport kannten alle,
ja,
aber
ja.
Maestro kannte natürlich auch keiner.
Nein, nein. Und das ist ja, glaube ich, auch das gewesen, was es so spannend gemacht hat. Also wie jetzt erleben, okay, es gibt jetzt ein Format, wo du wie oder wo der wird Verantwortung, also zumindest gefühlt für mich, so wie abgenommen wird durch die Regie. Du kannst einfach machen und wirst dann schon wie quasi entweder gerettet oder wirst so ein bisschen gepusht in den Szenen rein. Und das ist das, was mich dann so, so einen Wow-Effekt gegeben hat. Wie so, hey, ich kann jetzt einfach machen, was ich Bock habe. So ein bisschen anarchistisch unterwegs sein auf der Bühne. Obwohl ich mir das nicht getraut habe beim ersten Mal Maestro, natürlich nicht, aber später, als ich den Wirt gecheckt habe, auch hure geil, es gibt einem die Freiheit.
Voll.
Ja.
Und glaubst du, du warst beim ersten dabei? Warst du beim ersten, allerersten Maestro mit dabei?
Es ist, also ich bin überzeugt.
Kannst du dich erinnern, wer gewonnen hat?
Nein.
Kannst du dich an eine Domika Parker
erinnern? Ah, Mo, natürlich.
Also wenn sie gewonnen hat, warst du beim ersten Maestro dabei?
Ja, und sie hat doch Dear Diaries.
Ja,
hat sie genau. gemacht, genau. Ja, ja,
Solo
ja.
mit, also ja. wenn die, wenn dann war das der
ja.
erste Maestro.
Ja, ja, mach mal.
Sally, du warst beim ersten Maestro ja. in Zürich mit Sehr. Dabei. Sehr. Na cool, das ist ein schöner Lieblings-41-Moment. Mhm. Dann kommen wir zur letzten, es ist wieder so eine, Sally, du musst auf dem weißen Papier eine Sache auswählen.
Oh
Frage.
Nein, oh nein.
Sally, was ist für dich die eine Impro-Weisheit?
Oh, gute Frage. Was ist die eine von meiner... ja, ich würde sagen, überzeugt sein, was du machst und was du sagst. Also nicht behaupten, sondern behaupten ist für mich wie so ein bisschen der Punkt vorher. Du behauptest oder du wirfst etwas auf die Bühne oder gibst ein Geschenk deinem Spielpartner, Spielpartnerin gegenüber. Aber das mit Überzeugung zu machen. Wenn ich eine Figur darstelle und ich mache irgendeinen komischen Schritt, das überzeugt beizubehalten und einfach machen. Oder die, oder wenn du mal einen Moment hast, wo du einfach nichts zu sagen hast und einfach mal ruhig bist und das einfach lässt wirken mit dem Körper, das mit Überzeugung machen. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine.
Ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Ja. Ich glaube, dass du, wenn ich das in andere Worte fassen würde, dass die Entscheidung, die du fällst, du mit voller, ohne jeglichen Zweifel, voller Überzeugung, also ohne jeglichen Zweifel.
Ja, mit Überzeugung, nicht mit 1000% Energie, sondern so, wie ich jetzt gerade bin und das, was ich mache, wirklich, hey, das ist jetzt richtig und das braucht es jetzt. Das kommt jetzt gerade aus mir raus und das mache ich jetzt mit Überzeugung auch. Ich zeige das.
Aber jetzt als Advocatus Diaboli für all die, die das jetzt noch nicht können, wie machst du das, wenn du halt aber doch wahrlich in authentisch und echt noch nicht sicher bist? Und du sagst, ich weiß nicht, ob es gut ist, keine Ahnung. Ich habe halt die Sicherheit nicht. Wie gewinnt man diese Sicherheit?
Ich glaube es. Also ich kann einfach aus meiner Sicht erzählen, als ich angefangen habe, Impro spielen, ist man oft so ein bisschen beschäftigt damit, mache ich jetzt gerade alles richtig, meinem Spielpartner gegenüber, gefällt es jetzt am Publikum, kommt da eine Resonanz, man hat irgendwie so mega viele Fühler, die man ausstreckt, man lernt das ja auch, oder, im Impro spielen, also all die Regeln und Sachen denken und die Werkzeuge. Und mit der Zeit, also am Anfang fühlt sich das ein bisschen an wie ADHS, oder? Alle Kanäle sind offen und man ist ein bisschen überreizt und weiss gar nicht so genau, wo fällt man an, wo hört man auf, wenn sie nicht was. Und mit der Zeit fühlt sich das ein bisschen lockerer an, oder wie soll ich sagen? Also es ist wie so ein bisschen selbstverständlicher, dass man das einfach macht, oder man zieht dann mal so ein Register und man kehrt mehr so ein bisschen in sich.
Aber wie gewinnt man diese Selbstverständlichkeit?
Oh, das ist jetzt...
ich glaube, das ist ja der Knackpunkt. Also wenn du die Selbstverständlichkeit hast, dann easy peasy. Aber wie komme ich zu dieser Selbstverständlichkeit?
Hey, ich würde schon sagen, so ein bisschen wie ein Training. Oder ich würde sagen, ich habe das so gemacht im Sinn von, Ich habe mir immer, wenn ich eine Show gespielt habe oder auch nur schon eine Übung gemacht habe, immer vorgenommen, gut, jetzt machst du immer so eine Figur, Inspiration als Tier. Mhm. Oder Möbelstück oder was auch immer. Und dich wie so antrainieren, hey, ich gehe immer so mit einer Figur ein. Ich gehe immer mit einer Figur ein und probiere die neue Übung oder die neue Regel, die ich bekommen habe, auch noch mit einzubringen. Mhm. Und irgendwann verinnerlichst das. Also das ist so meine Überzeugung, dass du dann automatisch nicht als Sali auf die Bühne trittst, sondern als Figur. Mhm. Und du nimmst irgendeinen Schritt, irgendein Gefühl, irgendetwas. Und dann ist das wie selbstverständlich und dann nimmst du das Nächste, wo du so ein bisschen dran schaffst.
Ich finde das einen sehr schönen Tipp und er führt noch zu einer Folgefrage. Ich habe, es gibt im Moment ja den Olli Ganz, der bei uns in den Kursen ist und der jetzt ein eigenes Impro-Projekt für ein Jahr macht, wo er 2 Tage die Woche in der Töpferei probt mit verschiedenen Leuten, um quasi sich selbst als Improvisateur weiterzuentwickeln. Und er hat mir erzählt, dass er sich mit Cheese mal treffen möchte, um darüber zu diskutieren, wie man denn eigentlich Impro alleine üben kann. Mhm. Und das wäre spannend, weil ich weiß, Cheese hat alleine Impro geübt,
ja,
auf dem Thema Gesang. Ich weiß, dass der Björn sehr intensiv alleine Impro geübt hat. Ich weiß, ich habe sehr intensiv alleine Impro geübt, also assoziieren und narrativ, alleine im Tram geübt. Hast du auch Phasen gehabt, wo du alleine für dich Impro geübt hast?
Ja, natürlich. Ja.
Das ist spannend.
Auch assoziieren, das war bei mir auch so, zuhause im Wohnzimmer zu sein. Und mit dem habe ich am Anfang recht Mühe gehabt. Mhm. Assoziieren, wie so ein bisschen, was kommt mir als erstes in den Sinn? Die anderen sind immer so schnell. Oder, also vor allem der Cheese war schon mein erster Impro-Lehrer. Ich war immer so fasziniert, so, wie schnell als plötzlich so absurde Ideen, lustige Ideen kommen. Und da hat man immer so den Drang, ich muss das auch können. Bis dann irgendwann merkst, hey, es geht gar nicht darum, das Ziel zu erreichen. Es muss lustig sein, interessant sein, sondern hey, bist einfach bei dir und assoziier mal drauf los. Wieso machst du das nicht immer? Das kannst du ja jederzeit machen. Immer wenn du im Zoo hockst, im Auto fährst, daheim bist, du kannst immer assoziieren. Und das habe ich mit vielen anderen Sachen auch gemacht. Wie Figuren zum Beispiel. Mhm. Klassiker bei mir war immer am Spiegel vorbeilaufen. Also, ich muss manchmal selber über mich lachen.
Ich komme jetzt. Ja.
Ich rede oft mit mir selber. Ich mache Selbstgespräche, gesunde Selbstgespräche. ich finde, das hilft im Fall mega. Das ist wirklich mega gesund. So wie mit sich selber unterhalten. Also ich führe nicht einen Dialog mit mir, sondern ich denke mir, was ich mir jetzt gerade selber antworte. Und ich rede nur als Sali mit mir.
Das habe ich nicht verstanden.
Es klingt verdammt abstrakt, ja, ich habe es jetzt gerade selber gemerkt. Wie mache ich eine Aussage? Hey Sali, willst du nicht etwas aus dem Tag machen? Und ich gebe mir dann nicht die Antwort, sondern es ist wie so, als hätte ich mir die Antwort schon gegeben.
Ja.
Und ich überlege mir schon, was könnte ich als nächstes darauf antworten. Ja. Also eigentlich mit dieser Aussage probiere ich, ist eigentlich auch ein Training, merke ich jetzt gerade. Versuche ich wie so zu überlegen, was habe ich mir eigentlich selber für eine Antwort gegeben, wenn ich die nächste Frage stelle. Also es ist wie so, es klingt verdammt abstrakt.
Aber es ist eigentlich auch clever. Also was ja, wenn ich das richtig verstehe, ist, du berätst dich ja selbst. Also du schaffst es quasi, deinen momentanen persönlichen Zustand kurz zu verlassen und zu sagen, wenn ich nicht in diesem Zustand wäre, wo ich gerade drin bin, welchen Rat würde ich mir dann geben?
Ja, genau. Genau so. Genau so. Und darum finde ich mich manchmal ein bisschen absurd, wenn ich die Heimung umgeistert bin. Und dann eben so, das mit den Figuren ist auch so gewesen, haben wir immer überlegt, hey, wie sieht eigentlich, oder wie wirke ich, wenn ich eine böse Figur spiele? Mhm. Und habe mich dann wie vor dem Spiegel angeschaut und gemerkt, das macht mich nicht zufrieden. Weil ich sehe mich ja, ich kann ja wie bescheissen, das kann ich auf der Bühne nicht, sondern eher, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich spiele eine böse Figur, nehme ich die Haltung ein und bin erst dann am Spiegel vorbeigelaufen und habe mich angeschaut, wie hat das ausgesehen.
Damit der Spiegelbild dich nicht in deiner Wahl beeinflusst, sondern wirklich nur das letzte Bild ist.
Ja, und dass es mir zeigt, was habe ich für ein Gefühl oder was ist in meinem Kopf jetzt gerade, wie sehe ich jetzt den Sali gerade in dieser Figur oder als traurige Person oder als Polizist oder was auch immer und was sehe ich denn? Und dann wie so versucht, muss ich da etwas daran korrigieren, was ich dann oft haben müssen, weil ich gemerkt habe, nein, die Wirkung kann ich jetzt nicht erzeugen, aber was macht es denn aus? Und ich bin nicht vor dem Spiegel stehen geblieben, sondern habe gefunden, okay, eine Challenge, oder? Wenn ich dann wieder daran vorbeilaufe, wie kann ich den jetzt noch anders darstellen?
Geil. Also ich glaube, wenn wir durch die One-on-Ones mal durch sind, dann habe ich ja dir vorhin schon erzählt, dass ich gerne als nächstes oder als einer der nächsten Formate so ein bisschen mit Komitees reden würde, also gerade mit 2, 3 zu einem Thema. Und ich glaube, ich lade dich dann wieder ein zum Thema Impro zu Hause üben? Was gibt es für Gedanken und Übungen? Weil es ist ja schon wieder eine faszinierende Verbindung, die mir noch gar nicht so bewusst war, wie viele von uns zu Hause Impro geübt haben. Also ich dachte immer nur, ich bin der Einzige, der da in seinem Tram sitzt. Und ich glaube, was ich immer noch spannend finde, bisher ist es zumindest meine Beobachtung, die meisten Leute üben das zu Hause, wo sie eigentlich ihre Stärken haben. Also dass jetzt Figuren jetzt nicht auch von Anfang an keine Schwäche bei dir waren, aber du hast ja diese Stärke zur Expertise ausgebildet dadurch. Mhm. Das war bei mir natürlich auch so. Ich habe Narration geübt und ich war im Narrativen nie schlecht. Mhm. Der Cheese hat Singen geübt. Der war im Singen nie schlecht. Also du hast quasi mit diesem Zuhause-Üben vielleicht diesen Schritt zu eher der Expertise in diesem Gebiet gemacht. Das finde ich noch ein spannender Gedanke.
Ich bin, glaube ich, aber auch überzeugt, man macht das ja auch automatisch. Eine Stärke oder die Ressourcen weiter zu trainieren oder dran zu bleiben, wenn ich etwas nicht gut kann, habe ich zumindest oft das Gefühl, ja, ich weiss ja gar nicht, was ich jetzt brauche, dass ich dort besser werde. Mhm. Dann ist man eher darauf angewiesen, von außen irgendeinen Tipp zu bekommen oder einen Input, wo du findest, ah ja, spannender Ansatz, kann ich mal probieren. Aber dort wäre es eigentlich spannend zu überlegen, okay, und wie kriege ich das an? Aber ich glaube, das ist so, es wird dann sehr kopfig und darum macht man es dann nicht.
Und deswegen Stärken entwickeln. Ja. Aber ich bin ja sowieso ein großer, viel größerer Fan davon, Stärken zu entwickeln, weil es mir viel lieber ist, dass du ein extrem außergewöhnlicher Figurenspieler bist, als dass du, ich postuliere jetzt öppis, von einem mittelmäßigen zu einem okay Storyteller bist. Das bringt, okay, aber das, ich habe viel mehr von dieser Qualität. Wow, jetzt sind wir schon wieder in dem biografischen Teil mehrfach diskutorisch abgedriftet, aber dafür, meine Damen und Herren, liebt ihr alle den Podcast und es ist die Weihnachtsfolge und deswegen schenke ich mir das. Cool. Ja, Sali, damit sind wir am Ende des biografischen Teils und kommen nun zu Geralds Thema. Sali, du hast mehrere Impro-Gruppen auch mit Tiefgang und mit über längere Zeit erlebt. Du warst mal bei den Barracudas, was übrigens eine der Gruppen waren, die aus dieser Akademie für Improvisation und Schauspiel von Improvinös heraus entstanden ist. Du hast dann, ich glaube, viele Jahre später Imkubik begründet mit dem Raffi und mit Dave.
Ja.
Ich glaube, Emilia hat euch den Namen gegeben.
Ja, ist das richtig, ja.
Eine Impro-Gruppe, die es ja heute auch immer noch gibt, die jetzt mehr auf Bewegung und ich würde das vielleicht nicht Bewegung, sondern impulsives Impro reduzieren. Das wäre jetzt meine Fremdwahrnehmung. Die Barracudas war eine klassische Amateur-Impro-Gruppe, Fokus, Theater, Sport und dann andere Sachen ausprobiert. Dann warst du mal ganz, ganz kurz bei Harry Olive, das haben wir gerade rekapituliert, für 4 Proben.
Ja, ja, ungefähr.
Zeitlich nur inne. Und dann hast du dich irgendwann, nachdem du aus meiner Außenwahrnehmung, weil du warst ja nicht bei uns, sondern ich habe dich einfach im Orbit wahrgenommen, warst du ein relativ erfolgreicher freier Impro-Spieler. Und mit freien Impro-Spieler meine ich so Leute, wie jetzt auch zum Beispiel der Thies Wachter, Wachter ist, die an vielen Gruppen mitspielen und dort dabei sind, die auch sich einladen lassen. Das ist überhaupt nicht, ich meine das überhaupt nicht despektierlich. Ich glaube, eine andere Form des Improvisateurs, der einfach sich, der gern als Gast ist, der natürlich auch Qualitäten liefern muss, damit du als Gast interessant bist.
Ja.
Das ist gleich der tiefe Frust des Geralds, der nie interessant genug war als Gast. Oh, und Leute, doch. Simon war viel interessanter. Und Sali, du warst dann jemand, der mit seiner expressiven und körperlichen Art ein sehr interessanter Gast bist, weil du natürlich, wenn du in Oldenburg oder in Deutschland, wo du ja eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob du immer noch sehr gefragt bist, aber du schienst es eine Zeit lang in Deutschland auch sehr gefragt zu sein, einfach auch gut angekommen bist. Und dann hast du dich aber hier irgendwann ein bisschen niedergelassen, improvisatorisch, bei Improfil. Eine Gruppe, die eine der ersten, ich glaube, sie ist so ein bisschen in dem Disput, ob es eidgenössische Impro-Theater oder Improfil, die erste Impro-Gruppe der Schweiz war, in Luzern, auch jetzt noch tätig und bist dort Mitglied geworden. Eine Gruppe, die, ich würde sie ins Semi-Professionelle einordnen. Ich glaube, die meisten Menschen, die bei Improfil sind, sind professionelle Kulturschaffende. Das ist sicher so. Und dann ist Improfil so ein Teil, wie ich das richtig verstehe, ist es ein Teil ihres Potpourris, mit dem sie aber auch Geld verdienen. Also Improfil ist durchaus eine Gruppe, die auch Geld verdient, ohne dass sie sagt, wir ernähren unsere Mitglieder voll, sondern wir sind einfach ein Angebot. Mhm. Und du hast diese Gruppen im Tiefgang miterlebt. Du warst ja auch in führenden Rollen, sicher bei Imkubik und auch zum Teil bei Improfil. Was mich sehr interessieren würde, ist deine Erfahrung in so verschiedenen Gruppen und soweit du in die Interna und in die Unterschiede reingehen magst, ist mir schon bewusst, dass ich nicht will, dass du jetzt irgendwelche Internas ausplauderst. Natürlich will ich das, aber du musst das nicht tun. Wie du den Vergleich zwischen den verschiedenen Gruppen siehst. Und bei die Erfahrung würde mich alle interessieren, beim Vergleich würde mich natürlich schon im Profil zu einem Pfirsich interessieren, weil es ja viel vergleichbare Gruppen sind als das Projekt wie im Kubik. Mhm. Erzähl mir nochmal, wie ist das in verschiedenen Gruppen? Was sind deine Erfahrungen und wo sind die Unterschiede?
Ja, jetzt machst du einen Topf auf. Da gibt es natürlich irgendwie mega viel, was man darüber erzählen oder darüber philosophieren kann. Ich bin, glaube ich, sehr dankbar oder bereichernd rausgekommen jetzt aus dieser Zeit. Also durch das, dass ich so viele verschiedene Impro-Gruppen durchlebt habe. Soll ich sagen, Barakut, das ist vor allem so ein bisschen, das ist ein bisschen mein Anfang gewesen. Also mein grosses Problem war ja wie gewesen, nach dem Kurs, den ich bei An und für sich gemacht habe. Es hat ja damals Anfänger, Weitermacher gegeben.
Fortgeschritten.
Ja, fortgeschritten, also zwei Kurse.
Anfänger und Fortgeschritten.
Fortgeschritten, genau.
Und dann?
That's it.
Spielgruppe hat es noch gegeben.
Die ist erst später Die ist erst später gekommen. Und dann habe ich gedacht, ja, was machst du jetzt damit? Du hast ja wollen Impro spielen. Und ich habe mich ja wie beworben. Also ich habe wie Impro-Gruppen gesucht in Zürich, um Zürich, wo ich wie Teil vom Mitglied kann werden kann. Und bei Barracudas bin ich dann wie aufgenommen worden. Also ich habe wirklich mehr gemacht. Jetzt gesagt, ja, komm mal zur Probe und dort angefangen. Und für mich ist schon Barracudas eigentlich so der Anfang gewesen, all das, was ich gelernt habe, wie man Impro spielt, wirklich anwenden. Spielen, ausprobieren und mega viel neue Spiele kennengelernt. Also, weil in diesen Kurs lernst du ja einen Bruchteil von Übungen oder Spielen kennen, die es gibt. Und dort ist bei mir so ein bisschen die Welt aufgegangen. Also, endlich mal dürfen auch Bühnensau rauslassen, ausprobieren. Da habe ich sehr oft in Zürich Affolter gespielt, dort in Kuba. Ja, genau, am alten Bahnhof. Und für mich ist das so ein bisschen auch der Spirit oder der Feeling von Barracuda, das ist für mich schon, ich merke auch, es ist ein bisschen wie der kleine Bub, irgendwie, der dort ist, wo mega viele Fehler auch gemacht hat oder gescheitert ist, aber sich aufgefangen gefühlt hat von der Gruppe, weil wir alle immer gescheitert sind und gemerkt haben, das stellt uns nicht zufrieden und wie können wir das spielen. Also es ist uns nicht darum gegangen, dass die Games absolut perfekt spielen, sondern die Freude drin zu haben. Was macht das Spiel aus? Und das ist so ein bisschen der Spirit bei mir, bei Barracuda. Also wie so mega lang wir dürfen ausprobieren, spielen, auch proben. Es sind immer nur Games gewesen, die wir gemacht haben. Also nur, das meine ich nicht abwertend, ich, ne? Sondern es ist der Fokus gewesen. Und was mich dort eigentlich eher Stress gemacht hat, sind die Engagement. Also wenn es mal geheißen hat, hey, wir gehen jetzt an eine Geburtstagsfeier oder an eine Hochzeit und spielen dort etwas, das hat in mir viel Stress ausgelöst. Und ich habe wie gefunden, nein, ich brauche noch einen Moment, um mich weiterentwickeln. Und das ist für mich so Ära Barracudas. Und ich bin ja zwei Jahre später, also 2014, habe ich mit Raffi und Dave Imkubik offiziell gegründet. Das ist nicht so lang. Also ich habe nicht so, ich habe parallel Barracudas gehabt und Imkubik.
Ah, das heisst, du hast Imkubik gemacht, bevor du die Masterclass gemacht hast?
Ja,
das
aber ich habe ja der Masterclass zwei, drei Mal gefehlt, weil wir ja Shows gespielt haben.
Wirklich? Ich mich nicht mehr erinnern, ja. Oh, das hätte ich ja nicht verziehen.
Übrigens, ich warte immer noch aufs Feedback. Nein.
Wirklich?
Ja, den letzten Kurstag konnte ich nicht besuchen.
Also ich gebe dir jetzt, ich verspreche dir, ich gebe dir jetzt 12 Jahre später kein Feedback mehr.
Ja, ich weiss, es ist verjährt, aber es steht im goldenen Buch in der Sicherung. Das weiss ich.
Aber wie hat denn Emilia, okay, dann muss Emilia dich ja ganz früh kennengelernt haben, weil die ist ja erst im April 2014 in der Schweiz aufgetaucht.
Ja, sie ist so im Orbit an und für sich immer wieder umgeschwirrt. Also ich habe sie immer gesehen, wenn ich euch bin ich besuchen.
Ja, aber sie ist erst seit April 14 und wir haben erst gedatet im Juni 14. Also das ist alles, muss alles ganz nah beieinander sein. Weil
sie ist auch, ich weiss gar nicht, wo ich sie das erste Mal kennengelernt habe oder begegnet bin. Ich weiss einfach, es ist eine Maestro-Show gewesen, wo wir über den Namen geredet haben. Wir brauchen den Namen. Also im Kubik, weil wir eingeladen worden sind für ist es ein Vorbote gewesen für den Zurich Impro Festival in der Kanzlei. Und jetzt geheißen, es braucht
einen Namen.
Und wir sagen, wir haben irgendeinen Namen, aber es soll nicht Impro drin sein und so weiter. Und dort haben wir den Emilio kennengelernt.
Spannend. Okay, also Improbik, so früh. Genau. Das ist mir, ich hätte Improbik jünger geschätzt, okay? 2014.
Ja, das ist 2 Jahre nach dem Kursabschluss, also als ich angefangen habe mit Impro, haben wir Improbik gegründet. Aber Improbik war jetzt nicht eine Gruppe, die ich jetzt sehe als Weiterentwickler, als Spieler. Wir haben auch nie geprobt. Wir haben auch keinen Bock gehabt zum Proben. Wir haben ja wie gefunden, so,
hey. Sagt derjenige, der über das Zuhause üben spricht, aber mit den anderen Proben habe ich keinen Bock.
Wobei, es ist nur bei Imkubik so gewesen. Nein, das sage ich ehrlich, du lachst jetzt. Aber,
es klingt so, mit denen zu proben habe ich keinen Bock.
Nein, nicht mag innen, sondern weil wir irgendwie auch so eine Einstellung haben, wie so, überrascht uns lieber auf der Bühne. Wir sind ja auch ein bisschen Anarchisten, wenn wir ehrlich sind. Wir sind voll anarchistisch unterwegs und auch, wir haben jetzt gerade letzte Woche haben wir eine Show gespielt, das ist katastrophal angefangen, weil wir einfach kein Konzept hatten. Wir haben eine halbe Stunde vor der Show angefangen, darüber diskutieren, hey, was möchten wir jetzt eigentlich heute Abend? Weil es uns wie auf gewisse Art egal ist und wir gleichzeitig aber so die, ich glaube, wir mögen so den, das Feeling von, wir haben eigentlich noch keine Ahnung, was wir genau machen, also wir haben schon irgendetwas und so und 2-3 Sachen, die wir dann vereinbaren, wer macht da mal die, ist gut, ich mache es dann schon. Aber es ist so ein bisschen eine scheiß Egal-Stimmung. Und das finde ich eben so geil bei Imkubik, weil wir so mit dem Mut irgendwie auch oft auf die Bühne gehen. Und ich glaube, das Imkubik hat insofern, oder ja, wir sind sehr physisch, wir haben wortkarg, also ein Format, das wir entwickelt haben, das Auf kein Wort, ist sicher so ein Meilenstein gewesen, wo man sehr geblieben ist, so also wie, okay, man kann körperlich arbeiten, Comedy machen auf der Improbühne und es ist mal etwas anderes als die Theatersportspiele. Also wir haben auch mega viele Sachen entwickelt, vor allem im Zuge der Erzählnacht. Wir sind ja jedes Jahr in der gleichen Schule eingeladen worden, um an der Erzählnacht ein Impro-Theater zu machen für die Schülerinnen und Schüler, also Primarschüler. Und wir haben für jedes Thema, das sie haben, sie haben immer über Thema, mutig oder in allen Farben und so weiter. Und wir haben uns immer etwas überlegt und ein Format kreiert für diesen Abend. Und dort daraus sind, eine Idee hat sich dann weiterentwickelt, die Hörbuchgeschichte, die haben wir dann wirklich auch aufgezeichnet und als Showformat dann wie im Prinzip, die hatten wir parat. Und das war so ein Wachsen für, es geht jetzt nicht um mich als Impro-Spieler, sondern was gibt es noch für Optionen? Was kann man mit Impro alles machen?
Ich frage jetzt eine kritische Frage.
Ja.
Wenn ich jetzt Raffi Hallenwang, Dave Wüthrich und dich mir vorstelle, dann würde ich erwarten, dass du derjenige bist, der konzipiert. Ist das richtig? Hast du bei dieser Gruppe das Konzipieren gelernt oder war das eher kollektiv?
Ja, kollektiv.
Wirklich?
Ja, es ist kollektiv. Ich glaube, wir alle haben so wie Ideen, die wir einbringen. Das ist manchmal ganz schlimm, gell? Also wenn wir uns treffen und finden, hey, heute müssen wir dann bestimmen, wie geht es weiter mit dem
Kann
Format.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Mal haben wir schlussendlich Pizza gegessen und irgendwie Raffi und Dave reden 2 Stunden über Fußball, Football. Also
voll.
Schauen mich immer wieder an. Sorry, Sali, wir kommen gerade zurück zum Thema.
Genau so stelle ich mir das auch bei euch drei vor, ja.
Genau.
Also wie kommt ihr denn zu irgendeinem Schluss, je?
Indem wir uns dann ein 2. Mal treffen und finden so, ob das nächste Mal dann wirklich, weil jetzt haben wir uns wieder mal gesehen, weil wir sehen uns ja auch nicht so regelmäßig und es braucht wirklich wie einen Abend, um mal wieder, okay, jetzt sind wir wieder auf aktuellem Stand.
Das ist wie bei mir mit der Familie an Weihnachten,
ja, genau,
ist das bei
genau.
dir bei Imkubik. Ja.
Genau, nur haben wir dort auch keinen Streit, sondern es sind einfach 1000 Themen, wo wir darüber diskutieren und finden, gut, es war schön gewesen, aber jetzt sind wir keinen Schritt weitergekommen. Und ich bin nicht der, der konzipiert, aber wir alle haben wie so Ideen, die wir einbringen und dann verwurschteln wir etwas. Aber ich bin vielleicht schon einer, wo dann amigs findet, so, hey, komm, jetzt machen wir mal einen Deckel drauf. Anstatt immer wieder so offen lassen und schauen und wenn wir das mal definieren und dann probieren wir es mal so. Ich glaube, da würde ich schon sagen, bin ich dann der, der findet. Jetzt machen wir mal einen Punkt drauf.
Und im Kubik gibt es immer noch.
Gibt es immer noch?
Ist einfach nicht wahnsinnig aktiv.
Nein,
aber
nein.
Darf also man einladen?
Ich würde sogar sagen, überhaupt nicht. Eben jetzt letzte Woche, wir haben dieses Jahr unser 10-jähriges Jubiläum. 2014 haben wir uns gegründet. Und eben, es hat auch schon viel Energie oder viel Sitzung gebraucht, dass wir überhaupt Shows gespielt haben. Dieses Jahr. Wir haben gefunden, hey, wir müssen. Also es wäre ja wie auch mega schön, auch für uns. Haben wir ja vor der Sommerferien und jetzt eben gerade letzte Woche wie gefunden, so, jetzt müssen wir etwas machen. Ja, ja. Wir müssen irgendwie etwas spielen, aber regelmäßig sind wir nicht unterwegs. Mhm. Nein. Das ist vor Standort, ich weiss, vor Corona ist sehr viel gelaufen. Ja, da sind wir ja auch wirklich auf Tour gewesen mit dem wortlosen Format und seither, das ist wie so ein bisschen, das ist wie so das Grounding von der Swiss und jetzt sind wir halt so ein bisschen auf Low-Level unterwegs, aber es ist okay, so wie es ist.
Voll. Ich glaube, das war ja spannend, dass ich das Gefühl habe, Corona hat vor allen Dingen die Amateurszene runtergeholt, weil danach war es aber schwer, wieder mit dem Impro loszulegen und die Leute, die mehr oder weniger professionell oder sehr aktiv in der Impro waren, die konnten relativ gut dann weitermachen. Aber es war so die hoffnungsvolle Amateurszene. Ich glaube, denen hat das ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen.
Ja, und ich bin überzeugt, weil Corona und die Heise viel dazu bewegt hat, dass man so angefangen hat, sich selbst zu verwirklichen, mit sich selber beschäftigen. Mm. Was wollte ich eigentlich? Mm. Was habe ich für einen Job? Viele Leute haben ja einen Job gekündigt, Wohnungen gewechselt. Also ich kenne viele so in meinem privaten Umfeld und auch in der Impro-Szene, die dann wie sich verändert haben und gefunden haben, okay, das hat jetzt keinen Stellenwert mehr für mich oder einen kleineren als vorher und ich kümmere mich jetzt um meine Karriere. Und ich glaube, das hat auch so viel dazu beigetragen, dass dann so ein bisschen auseinandergegangen ist.
Also, du bist bei Barracudas. Hast du sie verlassen irgendwann?
Ja, der Parallel, wo ich immer noch bei Imcobik war, ich weiss nicht, wenn ich es verlassen habe. Und irgendwie habe ich auch gemerkt, also, hey, es ist mir wie zu viel oder ich mag wie auch nicht mehr. Vor allem, weil ich dort schon ein bisschen als freie, also bei mir sind es immer so ein bisschen Übergänge gewesen, muss ich sagen. Ja, auch so ein bisschen als freie Impro-Spieler dann unterwegs gewesen bin. Und das auch nur durch Imcobik oder durch das, dass wir mit Imcobik an Festivals gewesen sind, unterwegs gewesen sind, bin ich in Kontakt gekommen mit anderen Leuten, vor allem im Deutschsprachigen, also in Deutschland und in der Schweiz auch, so ein bisschen verteilt. Ich bin jetzt nicht so der Socializer, würde ich jetzt mal sagen. Wenn ich Leute kenne, ich hänge eher an die Leute, die ich kenne, als neu kennenzulernen. Aber gleich komme ich so in Kontakt und dann wirst du halt mal da und da eingeladen. Und ich habe einfach so Bock gehabt in dieser Zeit. Ich wollte einfach spielen. Ich wollte einfach vorwärts machen. Nebst meinem Job, den ich hatte. Und in der Jungwache bin ich noch gewesen. Und Regionalleitung und allem Möglichen. Und wie das ein bisschen unter einem Hut zu kriegen. Und das war nicht so einfach gewesen. Und darum habe ich gefunden, hey, als freier Impro-Spieler, ist das gut möglich? Ich kann sagen, ja, ich kann oder nein, ich kann nicht. Mhm. Und bin dann sehr viel unterwegs. Ich habe so viele Impro-Gruppen kennengelernt. Und das hat mich insofern weiterentwickelt, so wie mit anderen Leuten können spielen. Also Leute, die du nicht kennst und so ein bisschen das Bewusstsein fördern. Hey, Impro funktioniert wirklich mit einem Menschen, den ich noch nicht einmal in meinem Leben begegnet bin. Und es ist geil, es gibt so Magic Moments, auch dann, ohne dass ich eine fixe Gruppe habe. Das ist dann so, dann ist das so ein bisschen, ich sage dann eine Phase bei mir gewesen, wo ich wie gemerkt habe, geil, und das möchte ich weiter entdecken, weiter erforschen.
Voll, und du hast ja, also warst ja auch bei uns ab und zu als Freelancer dabei. Mhm. Du hast ja dann mit der Serena in Winterthur zumindest mal das Projekt gestartet, also wie weit das Abkommen ist. Aber ich meine, das war sicher eine Art, wo man sich hat viel ausprobieren können, ohne je so richtig, ich will das jetzt mal kritisch sagen, ohne dass du je Verantwortung wirklich übernehmen musstest, sondern eben, es war, du warst jung und frei und konntest mehr oder weniger machen, was du wolltest und mit wem du wolltest und wo es dir nicht gepasst hat. Also das sehe ich sicher als den Vorteil von dieser Art des Impros. Ich frage jetzt mal, wurde es ja nicht irgendwann einsam und unverbindlich und du konntest mit niemandem Sachen aufbauen? Weil das ist so das, was ich bei diesen, es gibt ja in Deutschland einige Leute, die so improvisieren, die halt immer Gäste sind und ich habe immer das Gefühl, ja, du machst dann immer wieder dasselbe und du triffst immer wieder auf dieselben Unbekannten und dann kontrollierst du sie oder sie sind Stars und erwartest du Sachen von ihnen, aber du kannst natürlich mit jedem Fremden spielen, aber du kannst natürlich, ich glaube, mit Menschen, die du besser kennst, schon besser spielen.
Ja, anders. Also, ich denke schon, ist gut gewesen, bin ich auch wieder bisschen wegkommen von dem. Also, es ist schon, wie du sagst, ich würde es jetzt nicht als einsam benennen, sondern eher als, du bist so ein bisschen eigenwillig unterwegs. Mhm. Und so wie wieder so in das Feeling zurückkommen, was braucht gerade Gruppe? Wie spürt mich Gruppe? Wie spüre ich sie? Das fehlt mir. Also, ein bisschen das, also der, so wie der Weitblick von oben oder von außen, wenn du eine Show spielst oder zusammen am Improvisieren bist, wo füge ich mich gerade ein? Und wenn du wie als freier Spieler unterwegs bist, hat es sich halt immer so angefühlt, ich kann auch mal einfach mal ein bisschen Seich machen, sage ich jetzt einmal, und bin dann wieder los, ob es ihnen jetzt gefällt oder nicht. Es ist mir nicht also egal aber gewesen.
Es hat nicht so eine lange Nachwirkung.
Ja.
Entweder man sieht sich nie wieder oder man mit einem Jahr wieder eingeladen und ja. Das ist eh egal. Genau.
Und es wird nicht ausdiskutiert oder es gibt ein Feedback und hey, und das müsstest du wie ein bisschen anders machen, dass du bei uns besser funktionierst, sondern du kannst so sein, wie du willst. Und, aber auf die Länge habe ich auch gemerkt, ja, das fehlt die Komponente. Darum bin ich auch so bei Inkubik dran geblieben, aber dort auch nicht so zufrieden gewesen, weil wir ja nicht regelmässig proben. Und, also es ist ein bisschen ein Clinch, oder? So wie, was machst du jetzt? Und gleichzeitig, ja, aber ich habe meinen Job und ich kann meinen Job nicht künden und nicht reduzieren oder schlecht oder die Angst zu haben, kann ich jetzt wirklich mit Impro leben, wo der kurz vor Corona eigentlich sehr gut ausgesehen hat und nachher dann eben alles sich verändert hat und gefunden hat, also, okay, jetzt akzeptiere ich einfach die Situation und bin jetzt einfach mal mit mir selber beschäftigt.
Also du bist im Projekt Imkubik, du bist nicht mehr bei den Barracudas, du surfst als freier Impro-Spieler durch die deutschen Landen und ja auch so ein bisschen in den USA, da warst du ja auch ein bisschen unterwegs.
Ja, richtig.
Was hat dich dann in die Innerschweizer Provinz zu Improfil gebracht?
Ja, das ist auch in dem Jahr 2020, wo ich gemerkt habe, es ist Zeit, nach 6 Jahren im Sozialen oder an der Arbeitsstelle, wo ich gearbeitet habe, zu Bruck, wie so, hey, ich glaube, ich habe es wie langsam gesehen, ich brauche eine neue Challenge im beruflichen Kontext. Ich hatte eine neue Liebe, die auf Luzern gezogen ist. Gemerkt, okay, das heisst, ich werde auch Richtung Luzern sollen müssen gehen, dass das funktioniert. Und habe dann einen Job gesucht. Und das war wirklich ein Jahr, das war crazy. Ich war für alles offen gewesen. Ich habe mich beworben als Lokführer. Weil ich gefunden habe, Zügel fahren, ja, geil, kann ich das? Ich bin auch an Vorstellungsgespräche gegangen und alles und einen Eignungstest gemacht und so einfach zu mal entdecken, was könnte ich eigentlich, wenn ich mich jetzt bewerbe, was passiert? Wo hätte ich Chance? Und auch mir Sachen überlegt, wie, an welchem Ort möchte ich gerne arbeiten? Verkehrshaus, hure geil. Komm, ich schaue mal, was gibt es für Job? Ich bewerbe mich einfach mal, Einsatzzentralen und so. Das war dann nichts für mich. Und dann wie so zu merken, gut, ich komme Richtung Luzern, habe dann per Zufall Ausschreibung gesehen, auch wieder in der Berufsintegration und dann hat es mich dort hingezogen. Jetzt mit Jugendlichen oder statt mit Erwachsenen. Ich habe gefunden, gut, bist ja gleich im Sozialen wieder, hast es doch noch nicht so gesehen. Einfach eine andere Aufgabe, andere Verantwortung. Ja, und dann halt gleich, ja, und was ist mit Impro? Was mache ich? Und bin eigentlich durch das, dass ich eben vorher schon freie Impro-Spieler war, auch schon in Kontakt war.
Hast du auch mitgespielt im Casineum?
Ja, im Casineum mal. Oder ich habe einfach wie Leute kennt, wie die Nike oder der Reto. Und bin so ein bisschen näher in Kontakt gekommen. Oder dann hat man erfahren, ja, ich wohne jetzt in Luzern und das wäre doch interessant. Und so bin ich dann zu Improfil gestossen.
Also erzähl mal, wie war deine Improfilzeit und jetzt die juicy Unterschiede? Zum An und für sich.
Zum An und für sich, ja. Improfil ist für mich so ein der erste Schritt gsi, gefühlt wirklich so, wow, jetzt mache ich so den nächsten Schritt, jetzt ist es nicht mehr nur Amateur und ein bisschen ausprobieren und spielen, sondern jetzt gehe ich in einen anderen Bereich ein. So, wenn es ums Spielen selber geht, also Shows, wir haben ja nur Theatersport gehabt. Oder Improfil hat nur Theatersport gehabt, mittlerweile ja andere Formate dran. Das allein wäre jetzt nicht für mich der Reiz gewesen, um dort hinzugehen, sondern auch so der Kontext, okay, es gibt auch noch Business Gigs oder Engagement außerhalb von öffentlichen Bühnen. Das reizt mich jetzt auch. Und gefühlt so in dieser Gruppe war es für mich wie gewesen, mal Impro zu spielen, entschleunigt. Ich würde sagen, Improfil war für mich so ein entschleunigtes Improvisieren gewesen.
Meinst du, die wären langsamer als wir?
Wenn ich würde vergleichen, würde ich schon sagen, ja. Und zwar im Sinne von entdecken. Also an und für sich entdeckt auch viel auf der Bühne, aber es ist mehr, an und für sich tut schneller mal den Nagel reinhauen. Mhm. Wie so behaupten und so ist es. Und jetzt haben wir die Plattform, zack, festlegen. Und jetzt tun wir auf dieser Plattform ausspielen. Und bei ihm Profil ist es mehr so gewesen, das Entdecken, was haben wir da überhaupt? Wer ist jetzt gerade vor mir? Was habe ich so ein bisschen, was spüre ich gerade? Also so, zwischen diesen Figuren oder auch mehr. Ich habe mehr den Saal gespielt als Figuren. Also man ist mehr so ein bisschen aus meiner Sicht zumindest, hat sich bei ihm Profil immer so angefühlt, okay, jetzt ist der Sali gerade da und Niki schaut mich gerade so an, warum schaut sie mich so an? Gut, das tue ich jetzt verbalisieren auf der Bühne. Und dann so Schritt für Schritt wie so in die Szene einkommen, auch wenn Theatersport schnelle Spiele sind, aber es hat sich entschleunigter angefühlt.
Und ich frage jetzt, habt ihr derzeit Gunther und Nicole, waren die inhaltlich führenden, also künstlerisch führenden Köpfe? Weil es klingt für mich so ein bisschen, es klingt auch so ein bisschen, wie ich Gunther Lösels Impro oft auch gelesen oder verstanden habe. Es klingt ein bisschen nach ihm.
Ja, sehr. Spannend. Also es war sehr gefärbt gewesen von innen
beiden. Das war mir gar nicht so bewusst. Ja. Weil ich wäre mir als Zuschauer, wäre mir das nicht so fest aufgefallen.
Ja.
Okay.
Ich denke, es mir ist auch aufgefallen, vor allem, der regelmäßigen Probe, die wir gehabt haben, wo wir auch viele so Sachen auch angeschaut haben, wie so, hey, hör zu, was ist jetzt gerade gesagt worden in dieser Szene? Nochmal zurückspulen, es geht jetzt nicht um Klamauk, sondern es geht um die Geschichte, um die Figur, um wie fühlt sie sich? Also wie so mal auch den Drive rauszunehmen, jetzt nicht das Spiel perfekt spielen, sondern wie so, was ist da? Mhm.
Toll. Ja. Also, finde ich, klingt toll. Ja. Okay.
Und das würde ich schon sagen, ist so ein bisschen der grosse Unterschied, weil das ist ja bei mir am Anfang, das habe ich ja auch, glaube ich, zwei, drei Mal gesagt, für mich ist so reinkommen ins An- und Vierzig-Team, oder wo wir angefangen haben zu spielen, ist so eine leichte Überforderung gewesen, aber im positiven Sinne, weißt du, so wie bam, 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 da passiert gerade so viel auf der Bühne und jeder tut gerade definieren und behaupten und ich bin immer noch so, okay, wer bin ich gerade, wo bin ich gerade? Und immer noch so beschäftigt mit ein bisschen explorieren, entdecken und wie zu merken, das habe ich ein bisschen müssen verändern für mich. Mhm. Ja. Mhm. Ja.
Und also das ist jetzt ein Unterschied im Spielstil, den ich schon mal sehr spannend finde, weil ich auch gar nicht finde, dass, wenn ich das so höre, dass unserer besser wäre oder auch, ich weiß gar nicht, wie bewusst unsere ist, und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir immer wieder auch die künstlerische Leitung auch in Zukunft immer wieder wechseln werden, um da auch mal verschiedene Richtungen geben zu lassen. Ich finde das spannend, das war mir nicht so bewusst. Okay. Ja. Und gibt es andere Unterschiede, die du wahrnimmst zwischen uns?
Also gut, das eine, was sicher eine wesentliche Rolle spielt, ist auch die Grösse, finde ich. Weil Anzahl oder bestimmte Personen in einer Gruppierung löst immer eine Gruppendynamik aus oder so eine Stimmung. Es ist mega abstrakt, so, wenn du sagst, eine Gruppe ist eine Person. Ich könnte jetzt nicht sagen, was für eine Person wäre im Profil, was für eine Person wäre an und für sich oder Barracudas und Inkubik, sondern eher so ein bisschen das Gespür. Aber es ist abhängig von den Personen. Und ich erlebe schon an und für sich mega divers. Mhm. Also weißt du, so ergänzend auch unter den Spielern. Wie du hast es vorher schon so schön erwähnt, hey, wenn man so eine Stärke hat, die zu verbessern. Und ich glaube, wir erkennen von außen oft so die Stärken von unseren Mitspielenden und gönnen ihnen das auch und sagen wie so, hey, da, let's shine, mach das. Ja. Ich gebe dir Support, dass du dort wie dich kannst voll entfalten und mich braucht es jetzt nicht in dieser Rolle. Mhm. Oder der Part braucht es jetzt von mir nicht, aber ich kann jetzt meinen Part dazu fügen. Es ist eher wie ein Puzzle. Für mich ist es wie ein Puzzle und jeder legt sein Stück drauf und nachher haben wir das Bild. Und es ist ein farbiges Bild. Und bei ihm Profil ist es dann schon eher so gewesen, wir kommen jetzt ein bisschen auf einen gemeinsamen Level. So, wie schaffen wir es, näher beieinander zu sein? Aber trotzdem auch so ein bisschen die Diversität natürlich auch akzeptieren und das zulassen, das braucht es ja auch in jeder Improgruppe, da bin ich schwer überzeugt. Aber so das Feeling war für mich eher so, gewesen, hey, wir malen gemeinsam ein Bild bei Improfil und bei An und für sich, hey,
wir legen ein Puzzle.
Wir legen das Puzzle.
Ah, spannend. Und wenn du manchmal das falsche Puzzleteil hast, dann gibt es manchmal so komische Ränder und dann musst du ein bisschen mit dem Hammer draufhauen.
Ja, ja, nein, nicht mit dem Hammer draufhauen, sondern dann, okay, dann legen wir die anderen Puzzleteile neu an und schauen, was gibt es denn für ein Puzzle. Oder?
Das hast du aber schön formuliert. Ja, okay. Was mich noch interessieren würde zum Schluss von diesem Teil, das an und für sich, würde ich jetzt als Geschäftsführer behaupten, hat eine relativ klare Vision. Ich weiß nicht, ob sie dem Sali, der jetzt seit einem knappen Jahr dabei ist, so bewusst ist, deswegen frage ich dich nicht ab, sondern sag sie dir. Mehr Impro in die Welt zu bringen, die Breite und das Niveau von Impro zu heben und einen Arbeitgeber für Menschen zu sein und besser zu werden, die mit Impro leben möchten, als drei der großen Ziele. Die anderen Gruppen, was wären deren Ziele? Und braucht eine Impro-Gruppe aus deiner Sicht das Ziel? Als Ziel, als Vision, warum es sie gibt?
Ich würde da auch wieder unterscheiden, was für Leute sind beteiligt. Ich spule auch wieder zurück. Barracudas war wild zusammengewürfelte Gruppe gewesen und die Leute haben einfach Bock gehabt, um ein bisschen spielen, so ein bisschen abschalten, wegkommen vom Alltag. Hey, es ist etwas, was mir Spass macht. Und ich glaube, dort ein Ziel setzen wäre jetzt, also, es hat schon zwei, drei gehabt, die gefunden haben, hey, wir wollen es professionell machen und so weiter und wir wollen vielleicht auch mal Workshops geben und mehr Engagement. Aber dadurch, dass die Gruppenkonstellation gar nicht der Ton geredet hat, ist gar nicht so weit gekommen. Ich finde, wenn du etwas willst, ich unterscheide wie so ein bisschen, hey, machst du Impro, weil du auch willst du so ein bisschen den wirtschaftlichen Drive reingeben, ist es ein anderer Fokus? Willst du die Kunst von Improvisation zeigen? Gibt es so eine Leitplanken oder ein Ziel, das du dir kannst geben? Oder machst du es einfach, dass du zusammen bist und kannst spielen und hey, wir zehn, wir mögen uns, wir spielen einfach. Also grundsätzlich, ja, ein Ziel ist sicher gut. Kommt darauf an, braucht es das für die Gruppe? Was wollen sie raus?
Und wie siehst du es damit an für sich, dass ja, glaube ich, all diese Ziele, die du gerade sagst, ja, alle hat? Also es ist ja widersprüchlich bei uns. Die kulturelle Breite, aber wirtschaftlich erfolgreich, damit wir Arbeitgeber sein können und künstlerisch und für die Wirtschaft und ja. Puzzle und also.
Und das macht es ja eben auch interessant, dass es ja alle Bereiche auch abdeckt und du als Mitarbeiter auch intern wie so ein bisschen mehr zugeteilt wirst vielleicht oder dich mehr angehörig fühlst. Vielleicht beim einen Teil eher beim wirtschaftlichen oder voll Business und die anderen sind eher so, Shows ist so ein bisschen meine Welt und die dritten finden Kurs oder eben solche, die sagen wie Kurs, ich mache es schon, aber ich mache es nicht gern. Und das macht ja an und für sich auch aus, dass man so wie alle Bereiche versucht so abzudecken oder beziehungsweise man hat verschiedene Richtungen, wo man gehen kann. Und darum ist da bei uns sehr, sehr wichtig, dass wir so ein Ziel haben. Und Impro raus in die Welt tragen, das trifft es ja eigentlich. Das kannst du ja eben genau mit allen drei Sachen, die ich jetzt zumindest aufgezählt habe, kannst du machen.
Ja. Ja, eben, genau. Ja. Also du triffst halt verschiedene Winkel oder Ecken der Welt. Ne? Wenn du nur das Künstlerische und Hochkünstlerische machst, dann bist du vielleicht nur noch in der Impro-Szene aktiv. Wenn du nur die kommerzielle, erfolgreiche, schnelle Impro machst, dann bist du in einer sehr Unterhaltungsecke aktiv. Und wenn du nur das for Business machst, dann bist du in einem Mini-Bereich. Dann bist du ein bisschen bei HR-Leuten, aber ganz kleinen Teil der Gesellschaft da.
Und es bereichert sich ja auch gegenseitig.
Voll. Ja. Cool. Sali, danke dir. Das waren ein paar Gedanken und Fragen aus den verschiedenen Blickwinkeln aus jemandem, der jetzt seit 13 Jahren, im August 25, 13 Jahren Impro macht und erst Anfang des Jahres zum An und für sich dazu gestoßen ist. Nicht, weil es an und für sich ist, nicht viele, viele Male und Jahre und lange vorher versucht hätte, sondern weil wahrscheinlich die Ziele des An und für sich noch nicht mit den Zielen vom Sali zu diesem Zeitpunkt allein taten.
Das hast du sehr schön auf den Punkt gebracht, aber das ist ja so. Ja.
Und dadurch eine große Breite ist Und du sehr geschickt, ich glaube politisch geschickt, dich zwischen im Profil und an und für sich durchbewegt hast. Cool, damit schließen wir diesen Teil ab und kommen zum letzten Teil, zu Salis Thema.
Ja, sehr schön. Das heisst, jetzt wendet sich das Blatt. Jetzt darf ich in ein Thema einleiten, Geri. Ich habe mir mal so ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Ich sehe oft auf Improbühnen oder vor den Shows vor allem so ein bisschen auf Diskussionen in den Gruppen oder unter den Leuten. Auch nach den Shows bei den Feedback das grosse Thema, wenn man etwas gespielt hat, das so vielleicht brenzlig hätte können werden, inhaltlich. Also sprich Tabuthemen. Wenn irgendjemand gespielt worden ist, wo rassistisch ist oder eine rassistische Figur auf der Bühne auftaucht und so weiter. Und ich hätte gerne mal so das Thema eröffnet oder dich einmal gefragt, so allgemein, so, hey, gibt es in der Impro überhaupt so wie ein Tabuthema oder ein Tabu, jetzt sei es die Spielform oder inhaltlich auf der Bühne, als Figur, was auch immer. Findest du, gibt es da welche? Gibt es Kategorien? Oder findest du, es ist alles möglich? Ist Impro für dich eher so vielleicht eine Kunstform, die das eben erlaubt?
Ich würde mal sagen, erstmal ist Impro für mich keine Kunstform, sondern es ist Werkzeug. Mm. Aber dieses Thema mache ich hier nicht nochmal auf. Ich würde sagen, erstmal allgemein gibt es keine Tabus. Mhm. Also ich glaube, wie es in jeder Kommunikationsform gibt es erstmal keine Tabus. Das kann ich sagen, das geht irgendwas nicht. Es gibt leider rechtsradikale Musik.
Ja, ja.
Kann ja nicht sagen, das ist ein Tabu, das gibt's nicht, das geht nicht, das geht. Offensichtlich geht das. Finde ich, dass in den Rahmen, mit denen, in den Orten, mit denen ich was zu tun habe, es das geben sollte? Nein. Ich würde hier keine rechtsradikale Musik im Zollhaus abspielen. Mhm. Ich würde, solange ich hier was zu sagen habe, würde ich dich sanktionieren, wenn du jetzt irgendeine rechtsradikale Band mit rechtsradikalen Texten abspielen würdest.
Ja.
Aber das heißt ja nicht, dass ich deswegen sagen kann, das gibt's in der Musik nicht. Das gibt's. Mhm. Und so sieht das in der Impro auch so ist. Ich kann nicht verhindern und verbieten, dass in Impro-Kontexten Sachen gespielt werden oder Inhalte dargestellt und vor allen Dingen, da komme ich dann gleich zu, nicht widersprochen werden, die mir nicht passen. Mhm. Natürlich kann das Werkzeug tun. Ich finde, unsere Inhalte sollten hoffnungsvoll sein. Ich finde, unsere Inhalte sollten zum Nachdenken anregen. Ich finde, unsere Inhalte, mit unseren Inhalten meine ich die, die ich mitverantworten kann, sollten nicht unwidersprochen rassistisch sein. Sie sollten nicht Minoriteiten, nein, es sind eigentlich gar keine Menschen, ob es Minoriteiten oder Mehrheiten sind, ist mir komplett eigentlich egal. Sie sollten eigentlich gar keine Menschen erniedrigen um des erniedrigen Willens. Mhm. Da bin ich jetzt sogar gerade im Moment gar nicht so. Es gibt ja diese Comedy-Theorie, man darf nach oben treten, aber nicht nach unten treten. Auch da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich verstehe schon die politische Kabarett-Sache, aber ich finde, man sollte einfach überhaupt keine Menschengruppen und eigentlich auch keine Menschen in irgendeiner Form erniedrigen. Ich finde es einfach nicht nötig, es gefällt mir nicht, es ist nicht das, was ich will und es ist nicht das, was ich als an und für sich stehen möchte.
Ja, aber dann interessant, oder wenn du eine Szene spielst,
ja,
wo du eben vielleicht das möchtest aufzeigen, dass ja jetzt gerade eine Person erniedrigt wird.
Aber das meine ich, das ist der Widerspruchsfaktor.
Ja.
Also es geht nicht um die Handlung, die einzelne Handlung der Figur mit der anderen Figur. Es geht darum, was ist die rationale Absicht und Aussage der Szene. Denn ich würde mir wünschen, dass du in der nächsten Show wie in Inglourious Basterds Christopher Waltz Hardcore-Nazi spielst. Mhm. Ne, der Judenjäger oder wie so heißt
ja,
der
Figur. Ich weiß wer, aber ich weiß
nicht. Dass du den spielst und dass du den auch richtig konsequent spielst und dass du auf mich losgehst und die rassistischen Dinge zu mir sagst, um diese Spannung aufzuziehen, aber dass der narrative Inhalt der Szene, dass der das auflöst. dass der entweder sagt, dass du verlierst, dass dem widersprochen wird. Deswegen diese Szene, die dürfte auch nicht premature enden. Die darf nicht vorher aufhören. Wenn du diese Szene in der Lightning Round Szene machst, ziehe ich das Licht nicht runter, bis du damit fertig bist. Mhm. Weil ich sage nicht, ah ja gut. Weil was ich dann überhaupt nicht will, ist, natürlich kann in solchen Momenten Comedy entstehen. Und auch zu Recht, da kann man so ein bisschen erschrecken, aber auch bei Inglourious Basterds lachen wir zum Teil über das, was Christopher war, ich bin mir gerade nicht sicher,
dem Nachnamen.
Der große österreichische Schauspieler.
Ja.
Ich glaube, Christopher Walz. Es gibt Momente, wo das lustig ist, wo wir lachen, weil die Spannung so hoch ist. Und wenn ich jetzt in der Impro-Szene dort die Szene beende, formal beende, dann habe ich eigentlich einen Witz gemacht. Dann habe ich eigentlich einen rassistischen Witz gemacht. Mhm. Den Witz darf es in der Szene geben, weil er entsteht ja durch Spannung. Mhm. Aber es braucht die inhaltliche Auflösung. Und die inhaltliche Auflösung sollte in den Orten, die ich verantworte, in Hoffnung heißt dann, das Gute siegt dann doch.
Ja.
Und jetzt mache ich eine moralische Aussage,
ja,
das Bessere, und zwar das Nicht-Menschenverachtende, sollte siegen. Oder es sollte ganz klar ich bin kein Fan von offenen Enden, aber wenn, dann dort wirklich offen sein, so oder so.
Mhm.
You choose. Mhm. Aber nicht einfach nur, ich zeige nur das. Das finde ich aber auch schon, wir hatten letztens eine Debatte über eine Community Stage, wo eine Gruppe aufgetreten ist, die, ich glaube, ohne böse Absicht, aber relativ stereotype, sexistische Szenen gespielt hat, in denen Frauen so ein bisschen Mütterchen und nichts anderes, und dann hole ich mir aus einem armen afrikanischen Land jemanden, der für mich arbeitet und so. Und so wie ich war nicht live dabei, ich habe es nur von gehört, es wirkte nicht so wie, wir wollen hier eine Agenda kommunizieren, sondern man hat ehrlich gesagt eine gewisse Form der Wahrnehmung der Welt reproduziert, die einen großen Teil der Menschen haben. Ich wohne auf dem Land. Es ist nicht so, dass die aufgeklärte Zürcher oder großstädtische, wir sind alle gleich und absolut woke, dass das die Mehrheitsmeinung der Gesellschaft ist, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Mehrheitsmeinung auch nicht rassistisch ist, aber ich glaube, dass die Mehrheitsmeinung irgendwo ja zwischen da drin ist oder auch nicht so rücksichtsvoll in der Sprache, dass das für nötig erachtet wird, sondern ich darf auch vielleicht über dich mit deinem Hintergrund auch mal ein Sprüchlein machen, ohne dass ich deswegen gerade ein Rassist bin.
Ja.
Und sie haben das mehr abgebildet, als das an und für sich, dass der bewusster ist, das abbildet. Und es gab eine große Debatte darüber, ob das okay ist, ob das nicht okay ist. Und ich finde, ich möchte das in meinen Räumen nicht unbedingt von meinen Leuten haben.
Mhm.
Finde aber nicht per se, dass man es nicht machen darf. Da bin ich ganz liberal. Das ist Meinungsfreiheit. Du darfst diese Meinung haben und darfst es auch ausdrücken.
Ja.
Ich muss das nicht gut finden.
Mhm.
Und wenn ich Kontrolle über Räume habe, dann kann ich sagen, du darfst es sagen, aber nicht in meinem Theater.
Ja.
Ja.
Es ist ja auch eine Gratwanderung. Zum Teil. Also wenn du ja am Assoziieren bist und es ploppt ja genau so ein Bild auf, jetzt nehme ich gleich wieder Rassismus. Ja. Es gibt ja auch andere Tabuthemen. Aber das ist so das, was am meisten passiert. Dann ploppt so etwas auf.
Ja, der Sexismus.
Sexismus, noch schlimmer. Und dann spielst du das, weil dir das als erstes in den Sinn kommt.
Ja.
Und dann realisierst du, oh, es geht jetzt gerade in die Richtung, das Thema wird jetzt gerade so ein Fass aufgemacht.
Aber da will ich einen großen Unterschied ziehen zwischen professionellen Improvisatorinnen im Hobbybereich, wie das, glaube ich, die Gruppe auch war, der würde ich das sehr fest verzeihen und würde sie auch nicht schelten, sondern würde mit ihnen drüber versuchen zu sprechen. Oder Improvisatorinnen im Kurs, im impulsiven Entwicklungskontext, da würde ich sagen, go, dann ist es halt mal rassistisch, dann formen wir unsere Impulse, indem wir drüber sprechen. Jetzt, wenn du und der Donat und die Simon so eine Szene auf der Bühne machen, erwarte ich, dass ihr so reif seid, dass ihr eure Impulse sind so viel, dass ihr sie besser kontrollieren könnt. Ihr seid nicht gezwungen, ich muss jetzt den sexistischen, rassistischen Pull machen.
Ja.
Oder wenn ihr ihn macht, dass die anderen handlungsfähig genug sind, damit umzugehen. Das erwarte ich von professionellen ImprovisateurInnen. Das erwarte ich sowieso, deswegen kriegen die Geld für improvisatorische Shows, weil sie können ein bisschen steuern, wie sie improvisieren. Sie sind nicht reine Opfer ihrer Musen oder ihrer Impulse. Das erwarte ich von denen. Und das würde ich auf der, eben im Maestro, du kommst aus dem Workshop, du hast erst 3 Wochen Impro gemacht, verzeihe ich dir das und würde mit dir drüber sprechen und würde sagen, hey, es ist Teil des improvisatorischen Prozesses, seine eigenen Impulse zu kontrollieren, zu lernen oder so viele Impulse zu haben, dass du wählen kannst. Mhm. Und von einem Profi erwarte ich das was anderes. Das erwarte ich, dass du eine Verantwortung dafür übernehmen kannst, was für Inhalte du produzierst. Das ist mal das eine Thema. Ich finde nicht, dass es Zensur auf der Improbühne geben sollte.
Das wäre eigentlich die nächste Frage gewesen. Ja,
ich finde es nötig. Ich finde, man sollte als Improvisateur, vor allen Dingen professionell, dazu stehen, was man produziert.
Ja.
Und dann sich dann auch hinterfragen und reflektieren und vielleicht versuchen, seine Impulse anzupassen. Aber ich finde nötig, dass es jetzt heißt, ich cancel dich jetzt, du hast jetzt zweimal rassistische Dinge auf der Bühne gesagt, das geht nicht. Wobei ich gleichzeitig finde, ich als Rahmengeber muss, genau wie eine Gruppe, genau wie eine Bühne, muss ich damit beschäftigen, was wollen wir hier anbieten. Es gibt aber lustigerweise für mich immer schon historisch ein Thema, vor dem würde ich komplett die Finger lassen.
Das
ist nicht Rassismus, das ist nicht Sexismus.
Okay.
Es ist Pädophilie.
Oh, ja, okay.
Und ich weiß noch, Simon und ich haben in Harry-Olli-Zeiten wirklich experimentiert, kann man das Thema Pädophilie auf die Bühne bringen mit Mapping-Techniken. Und selbst wenn der Täter am Ende besiegt wird und das Gute gewinnt, ist der Schaden, der innerhalb der Pädophilie ist, der ist so gewaltig. Und für einen Menschen, ich glaube nicht, der das nicht erlebt hat, nicht im Ansatz nachvollziehbar. Ich glaube, wenn du beklaut wirst, wenn jemand stirbt, das sind alles archetypische Emotionen, wo ich einigermaßen nicht genau deine Situation, aber so eine ungefähre Gefühlsnähe dazu habe, eine ungefähre Empathie. Ich kann nicht die Empathie aufbringen dafür, was es heißt, als Schutzbefohlener oder als komplett Status tiefer stehender von jemandem darin missbraucht zu werden. So krass die Täter-Opfer-Rolle. Und das heißt, ich kann sie gar nicht nachvollziehen. Und der Schaden ist so immens, dass ich keinen guten Weg finde, wie das Opfer zum Sieger werden kann. Mhm. Weil ich habe die Befürchtung, ich bin selbst kein Missbrauchsopfer. Ich habe mich mit ein paar Missbrauchsopfern in meinem Leben kennengelernt, habe mich mit denen unterhalten. Aber ich habe das Gefühl, das ist das Thema, dort kann ich die Rolle und ich kann die Umkehrung der Rolle nicht, also die Umkehrung von Opfer zu Sieger, von Opfer zu mächtiger Person, nicht vernünftig darstellen. Und deswegen ist das Thema, vor dem würde ich mich fernhalten.
Hey, ich finde es auch mega nachvollziehbar. Also ich finde auch genau, dass du jetzt angesprochen hast, wenn du mal ein Opfer bist von etwas, wo lang nachhalt auch. Also wenn du das wirklich erlebt hast, ist es ja mega schwierig darzustellen als, hey, jetzt ist alles wieder gut.
Ja,
genau. Das ist ja ein mega langer Prozess, den der Mensch durchmacht.
Ja.
Dass es ihm wieder gut geht, von vielen höre ich ja oft auch, es funktioniert eben nicht oder es hält das ganze Leben an, also es hat einen prägt, negativ. Und dort finde ich auch, es ist quasi unmöglich, das so zu drehen. Also ich finde auch, das ist sehr ein starkes Thema, jetzt eben Pädophilie oder Vergewaltigung.
Ja, ich habe mir jetzt auch gerade dran gedacht. Ja. Ich glaube, ich sehe Vergewaltigung ganz nah dran. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich es genau gleich absolut machen würde. Es gibt einen wunderschönen Aufsatz von einem Improvisateur. Er heißt zum Nachnamen Cheng. Ich glaube zum Vornamen Michael, aber Chicago-Improvisateur, lebt nicht mehr. Es gibt Zen and Improv, irgendwie so ein kurzes Büchlein, Improv and the Art of Zen. Mhm. Da sind Aufsätze von ihm drin und er schreibt einen Aufsatz über Vergewaltigungsszenen. Mhm. Weil er erzählt, er hat innerhalb von wenigen Tagen zwei Szenen gesehen, die um Vergewaltigung gehen und eine hätte ihn ganz furchtbar beklemmt zurückgelassen und eine inspiriert.
Ja.
Und er hat gefragt, warum? Und der Unterschied war ganz einfach, hat er rausgearbeitet, ist, die Beklemmende wurde jemand anders zum Opfer der Vergewaltigung definiert. In der Empowerenden hat sich jemand selbst zu dem Opfer einer Vergewaltigung definiert. Das heißt, die Rolle wurde selbst gegeben und nicht aufoktroyiert. Ich glaube, das wäre auch ganz schlimm, wenn ich dich jetzt definiere in die Rolle eines Vergewaltigungsopfers. Denn das ist, da fehlt für mich ein Abstraktionsgrad, wie wenn ich dich zu einem Mordopfer oder selbst zu dem Opfer von Rassismus bringe. Ich glaube, diese Grenzen sind individuell. Mhm. Ich glaube, andere Menschen könnten auch sagen, ich habe massiven Rassismus, Verfolgung, Migration, Fluchterfahrung gemacht. Das finde ich genauso schlimm, dass ich möchte das nicht sagen, das ist per se nicht so. Es ist meine Grenzen, was kann und möchte ich spielen und was kann und möchte ich sehen.
Ja.
Und da hätte ich jetzt mit Migration persönlich weniger das Problem als mit Missbrauch. Mhm. Und ich hätte mit Kindesmissbrauch noch ein viel größeres Problem. Ja. Will aber das nicht als feste Grenze sagen. Ich würde sagen, es ist wichtig für sich als Improvisateur zu wissen, wo sind meine Grenzen, wo gehe ich nicht hin. Ja. Und ich hätte wenig Probleme auch in Nazis. Und ich habe auch wenig Probleme, wenn Leute mit mir auf der Bühne Witze darüber machen, dass ich Deutsche bin. Stört mich nicht so. Ja. Ist aber eigentlich genau dasselbe. Es gibt, ich kenne traumatisierte Deutsche. Ich habe damit nicht das Problem. Ich würde es nicht mit Menschen machen, die ich nicht handlungsfähig genug erachte, dass sie damit umgehen können. Ja.
Also zensierst du auch nicht? Oder?
Was meinst du, was zensiere ich?
Ja, wir haben es ja davon gehabt, oder? Also, dass es gewisse Themen gibt, wo du dann wie zensierst. Findest du so, hey, das kann man wie nicht handeln in der...
Ja, also wenn ich jetzt im Maestro mit jemandem aus dem Improvising 1 in der Szene wäre, würde ich mit denen keine Nazi-Juden... Mhm. Mhm. Szene spielen.
Will du auch das einschätzen?
Ich schätze ein, ich glaube, die Person, die Person braucht mich mehr im Support, als dass wir an Extreme gehen. Mhm. Wenn ich jetzt auch ins tiefe Psychologische, und ich bin ja jemand, der gerne tiefpsychologische Szenen auch macht, ich bin auch jemand, der öfter schon auch Menschen mit geistiger Behinderung gespielt hat auf der Bühne, das würde ich mit Leuten machen, wo ich das Gefühl habe, die können das handeln. Mhm. Und die sind dann nicht Opfer von meiner Inhaltsentscheidung und denken, oh fuck, ich weiß nicht wie. Sondern ich glaube, du musst das Gefühl dafür haben, können meine Mitspielerinnen damit umgehen? Können die das einfangen, wenn sie da nicht hinwollen? Können sie das proaktiv weiterführen? Und dieselbe Entscheidung musst du fürs Publikum fällen. Mhm. Ist das der Ort dafür? Aber das erwarte ich vom professionellen, auch schon semi-professionellen ImprovisateurInnen, dass sie sich nicht zensieren, aber dass sie eine Einschätzung dafür haben, welchen Inhalt braucht es wo. Ich finde nicht, dass wir von... Ich würde mich da sehr am Fernsehen und Kino orientieren. Ja. Also es gibt sehr wenig Filme über Pädophilie. Ja. Es gibt sehr spannende Filme übrigens. Mhm. The Woodsman, wer das mal gucken möchte. Ist nicht leicht, aber sehr erhellend. Es gibt viele Filme über Gewalt, es gibt viele Filme über Rassismus und ich glaube, dass das Publikum ich würde behaupten, das kann damit grundsätzlich umgehen. Ich bin da nicht so jemand, der jetzt große Angst vor Triggerwarnungen oder solche Sachen hat. Ich glaube, du erwartest jetzt nicht unbedingt beim Theatersport, dass jetzt halbstündige Täter-Opfer-Tortur sind. Die sollte auch nicht kommen, aber ich glaube, wenn da drin ein Mord oder was das, ich glaube, dass das Publikum guckt Fernsehen, guckt Kino, guckt Netflix und guckt diese Sachen. Und ich finde auch ehrlich gesagt nicht, dass das Publikum in den Impro-Show das Recht hat, dass gewisse Themen nicht kommen. Es geht in die Impro-Show. Wenn es das nicht will, dann sollte es nicht in die Impro-Show gehen, wo relativ klar ist, thematisch kann da fast alles passieren. Und dieses Risiko, finde ich, gehe ich als Zuschauer mehr ein, als dass ich als Improvisateur sagen müsste, oh Gott, was ist, wenn da jetzt jemand getriggert wird? Mhm. Also ich würde sagen, es hat mehrere Ebenen. Ich glaube, als Kunstform, als Kommunikationsform wäre ich total für die Meinungsfreiheit und eigentlich alles geht. Für mich als Improvisateur entscheide ich, was ich spielen möchte und mache mich dann lieber handlungsfähig, dass wenn ich in Themen reinkomme, die ich nicht will, dass ich sie wegdefiniere.
Ja.
Also wenn du mit mir eine Pädophilie-Szene anspielen würdest, würde ich alles dafür tun, davon wegzugehen. Mhm. Als Gruppe oder als Ensemble muss man sich überlegen, was sind die Inhalte, die man zeigen möchte, in denen man sich wohlfühlt? Ich finde, das Publikum kann in dem Rahmen von Fernsehen, Kino sehr viel ertragen, wobei man sich bewusst machen sollte, was ist der Vertrag mit dem Publikum und beim Theatersport erwarten sie viele kurze Comedy-Elemente und das sollte man auch würdigen. Und als Produzent, Veranstalter, sei man es, man offeriert eine offene Bühne, sei es, das ist mein Theater, das sind meine Shows, sollte man für sich das Gefühl haben, als Veranstalter, wo setzen wir dort die Grenzen?
Mhm. Also, das sehe ich genauso. Also, wenn du ja einen Film schaust, wo es so einen Inhalt hat, oder eine Serie, du schaust es ja bewusst. Du schaltest es ein.
Ja.
Und es kommt ja nicht einfach so, sondern du liest ja irgendwie, um was es geht, oder erklärst. Und wenn es dir nicht gefällt, dann schaltest du ab und merkst, ich habe etwas anderes darunter vorgestellt in diesem Film innen. Aber grundsätzlich hast du ja wie schon die Erwartungshaltung, es passiert etwas Schlimmes dort innen. Oder Jugendfreigabe über 18 und so weiter. Das erwartest du ja nicht an einer Theatersportshow. Aber trotzdem darf es vorkommen. Es kann mal, also weißt du, nicht das, was wir jetzt gerade geredet haben, so wenn es unter Gürtellinie geht oder wenn es dann wie too much ist. Aber dass mal eine Szene kommt, wo es um Rassismus geht. Und
Und ich glaube, die einzige echte Gefahr, der Unterschied zu Kino ist, Kino und Film kann ja Gewalt unglaublich realistisch darstellen.
Ja.
Und das finde ich auch. Also ich gucke nicht gerne Gewalt. Ja. Ich gucke auch lustigerweise auch nicht gern Sex. Ich finde das beides nicht Dinge, die ich gern sehe, obwohl sie sehr, also ich weiß nicht, wie realistisch. Ich habe jetzt noch nie jemanden explodieren sehen. Ich habe eben gerade Deadpool vs. Wolverine gesehen mit unglaublich viel Gewalt. Aber die Impro kann das ja nicht. Also, also all die Darstellungsformen kriegen wir nicht hin. Mhm. Da ist es sowieso in your head und da haben wir, glaube ich, gar nicht diese Macht. Wo wir eine Macht haben, ist zwischenmenschliches Verhalten. Das können wir sehr realistisch darstellen. Und ich glaube sogar, weil du live dabei bist, noch realistischer als das Kino. Ich glaube, da sind wir einnehmender, weil du bist im Raum, wo die Worte gerade gesprochen werden zu der anderen Person, als du guckst einen Bildschirm an, wo gerade Worte gesprochen werden. Und da sollten wir auch eine gewisse Vorsicht haben. Und deswegen finde ich, sollten wir misogyne Männer, die Frauen psychisch, verbal misshandeln darstellen, immer, aber dann mit dem Bewusstsein, wir werden das umdrehen. Mhm. Wir zeigen, dass es das gibt, aber wir wollen den Opfern Hoffnung geben. Wir wollen die Handlungsfähigkeit von Opfern oder von Bystandern empowern. Deswegen machen wir das. Wir machen das nicht, um uns über die Opfer lustig zu machen.
Gerade vorher hast du jetzt etwas angesprochen, ist mir gerade aufgeploppt, wenn du sagst, ja, was in den Köpfen vom Publikum passiert. Aber das ist ja genau etwas, was du ja nicht kannst beeinflussen. Wenn du eine falsche Handlung machst, wie zum Beispiel, mir kommt konkret gerade das Beispiel in den Sinn, ist eine Szene, wo wir gespielt haben, und dann ist Lehrer-Schüler, und dann gibt der Lehrer dem Schüler einen Kuss auf die Stirn. Und dann ist es Raunen durchs Publikum.
Klar,
es ist wie so, schwieriges Thema. Und da war auch so ein Moment, der ist wie aus dem Impuls rausgekommen vom Mitspielenden. Wie gehe ich jetzt damit um?
Was aber deswegen, jetzt musst du es ansprechen. Ja. Das erwartet jetzt vom Profi, dass sie jetzt losgeht. Was haben sie da gerade gemacht? Was passiert hier? Mhm. Und das nötigt. Wenn du das ignorierst, dann hast du das Problem, glaube ich. Sondern jetzt, das ist jetzt entdeckerisch, wie du gerade erzählt hast, das ist jetzt, worum es hier geht. Und Da glaube ich, steckt für mich da die Antwort drin. Wenn das ist, dann aussprechen. Mhm. Und das Beste ist, was wir dann machen können, die Person, die quasi die Grenzüberschreitung gemacht hat, zeigt doch Figuren, die sich entschuldigen können. Mhm. Die nicht sagen, das ist doch alles okay und sie ziehen den Konflikt weiter. Zeigt doch, das tut mir jetzt leid. Oder einen misogynen Ehemann, der vielleicht ist das nicht so realistisch, sondern der sagt, da hast du recht, ich behandle dich echt wie Dreck. Mhm. Ich sollte dich nicht wie Dreck behandeln. Und das ist ja die Macht. Wir können ja jederzeit Figuren haben, die sich verändern. Und wenn natürlich Impro-Spielerinnen sich dann total in der Tiefe ihrer Figur verändern, ich bin einfach nur der Judenjäger und nichts anderes und ich gebe nie wieder auf.
Ja,
richtig. Das wird richtig hart. Aber wenn natürlich dann die Figur sagen kann, scheiße.
Wieso mache ich das überhaupt?
Wieso mache ich denn das? Kriegst du dieses Thema und über dieses Thema in gewisser Weise, ich glaube, so die kulturelle, soziale Beschäftigung von die Theater und die Kommunikation, die auch haben kann, hin. Aber das verlangt eine große Befähigung, mit den eigenen Impulsen und der eigenen Handlungsfähigkeit auf der Bühne umzugehen. Ja. Und deswegen würde ich mir am Anfang im Training überhaupt keine Sorgen machen. Wir sind übrigens alle rassistisch und wir sind alle in einer gewissen Art und Weise auch sexistisch. Wir haben diese Stereotypen, wir kommen von denen auch nicht einfach weg, wir sind dem geprägt. Und es ist viel besser, dass es uns passiert und dass wir sie nicht verurteilen, sondern erst kurz, schau mal. Und wenn ich in einem Kurs wäre und jemand sagt was Rassistisches, würde ich sagen, hey, das passiert mir genauso.
Ja.
Du bist kein schlechter Mensch. Sondern es ist jetzt eine Chance, das ist ein Teil der Impro-Karriere, ist es seine Impulse zu, ich kontrollieren ist falsch, das sind wie Zensien, steuern zu lernen. Das meine ich damit, sie lenken zu lernen. Und da gehört mir das absolut mit dazu.
Die sehe ich eben auch oft, oder fällt es mir oft auf. Mhm. Darum ist es mir auch so ein bisschen präsent gerade. Mhm. So wie du sagst, hey, sind offen, assoziieren, wild, lehnen alles zu und dann rutscht mal so etwas raus, oder? Und dann das, wie so ein bisschen mit dem lernen umzugehen.
Genau, aber es ist für mich wie, es ist, ich weiß nicht, ob das immer so passiert, aber ich glaube, eine Autofahrerin, ich denke jetzt an Marina, die bald ihre, nein, die zu diesem Zeitpunkt dieses Podcasts hat sie schon ihren Führerscheinprüfung gehabt. Mal hoffentlich, dass sie bestanden hat. Ich habe als jungen Lenker ein paar Beulen in Autos gefahren. Das gehört zum Erfahrung machen mit diesem Ding, Werkzeug umzugehen. Manche haben Glück und manche haben Pech. Ich habe ein Straßenschild umgefahren und ich habe gerade so ins Auto meiner Mutter gefahren. Das gehört ein bisschen dazu, dass du Dellen machst. Und dazu gehört es zum Assoziieren und Impulsiven auch dazu, dass du mal Dellen machst. Und darin erlernst du das Kontrollieren. Und deswegen macht euch keine Sorgen, wenn das passiert. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Schlimm wäre, es eigentlich geil zu finden und reproduzieren zu wollen, aber dann mach deinen anderen Stil und schließ dich einer anderen Impro-Gruppe an, die wegen mir sagt, wir machen sexistisch, misogyne Impro und werden wahrscheinlich sogar das Publikum dafür finden. Genau wie es halt auch Comedians gibt, das wurde über Stand-up-Comedians gesprochen, die das bedienen. Finde ich das verkehrt? Gefällt mir nicht, aber ich finde es auch nicht. Sollen sie es doch machen? Ich will es einfach nicht haben und nicht sehen und nicht machen. Und darüber dann die eigene Impulskontrolle lernen. So.
Sehr spannend.
Es ist zwischen den Jahren. Jetzt könnt ihr alle zu Hause üben, assoziieren mit euren Eltern und gucken und euren Geschwistern und Kindern und wer auch immer. Und assoziieren, wie weit kommt ihr denn mit grenzüberschreitenden Assoziationen durch? Und wie fangt ihr sie wieder ein?
Oder trainieren, wie man freundlich wirkt vor dem Spiegel.
Wie kann man freundlich,
freundlich wirken? Auch wenn es einem innerlich vielleicht aufregt, was sich der Brüder gerade zeigt.
Oh, das ist sehr schön. Jetzt bereuen es ganz viele ZuhörerInnen, dass sie sich zu Weihnachten nicht Spiegel gewünscht haben. So kleine, ich habe übrigens bei Johnstone gelernt, ich habe auch noch solche, die Johnstone-Schülerinnen haben beigebracht bekommen, dass sie so kleine Handspiegel haben.
Ja.
Um immer wieder das auch zu prüfen.
Ja, das habe ich gelesen sogar,
ja. Das kommt auf der einen Seite aus der Transmaske, wo du den Handspiegel brauchst, aber auch zum immer wieder gucken können, wo bin ich gerade. So kleine Handspiegel.
Ja.
Und ich habe noch solche Spiegel, weil ich habe all diese Sachen zeitweise mal gemacht.
Es ist wirklich lustig, dass du das sagst, weil nachdem ich mich selber so ein bisschen trainiert habe, zuhause, mit dem Spiegel, habe ich eben genau das Buch gelesen, wo das drin vorkommt. Und ich würde denken, hure geil, das mache ich schon einfach auf eine andere Art.
Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe ZuhörerInnen, danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt, denn das beschließt das Ende dieses Podcasts, der zwischen den Jahren rauskommt, wann auch immer ihr ihn denn hört. Vielen Dank, dass ihr mit uns die erste halbe Jahr durchgezogen sind. Das war die 16. Folge. Und es gilt nicht nur euch zu danken, es gilt jetzt auch Dani Giger zu danken für die musikalische Begleitung und all die Sounds, die er für mich einspielt. Und ich möchte an dieser Stelle, weil ja Weihnachten auch immer so die Geburtsstunde vom Heiland, zumindest bei den Christen gefeiert wird, möchte ich an der Stelle ein bisschen der Geburtsstunde oder dem Heiland des an und für sich danken. Und zwar möchte ich dem Frank Renold danken, der einer der vier GründerInnen ist, der sehr, sehr, sehr viel dafür gesorgt hat, dass das an und für sich dort ist, wo es heute ist. Ich glaube, bei dem Sali, den Sali sich ja auch gut noch kennt, ich nehme auch mal an, vielleicht mal einen Kurs mit ihm gemacht hat, sicher schon mit ihm gespielt hat. Und der, und das finde ich eben das Beeindruckende, der mit weicher Hand eine Horde motivierter ImprovisateurInnen von 2005 bis 2018 geführt und geformt hat. Und heute immer noch als Coach und Facilitator mit Impro unterwegs ist, einfach in seiner eigenen Firma und nebenbei bei einer großen Schweizer IT-Firma arbeitet. Und ich habe ihn eben gestern getroffen und musste an ihn denken, dass man ihm sehr, sehr dankbar sein darf, auch wenn es ihm sicher unangenehm wäre. Aber ich sage es trotzdem. Und als kleinen Ausschau aus 2026, er wird auch in einen Podcast kommen und wir werden, ich werde mich mit ihm auch unterhalten. An der Stelle möchte ich gerne neben dem Dani und euch als Zuhörern, dem Frank, danken. Und Sali, wem möchtest denn du danken?
Das sind auch wieder viele Punkte auf meinem weißen Blatt, wo ich irgendwo den Finger drauf haben muss. Aber da ploppt mir jetzt auch wieder eine Person auf. Das ist mir lustig, wie es schon mal bei so einer ähnlichen Frage aufploppt. Und ich schäme mich jedes Mal, dass ich glaube, der Name nicht richtig ausspricht. Samuel Koljewin, glaube ich, heisst er. Ist eine Begegnung in Darmstadt, Köln, irgendwo in Deutschland, wo wir nach einer Show, ich bin so, ich habe Maestro gespielt und bin nicht so zufrieden gewesen, irgendwie mit mir selber oder mit der Performance, habe ich irgendwie so ein bisschen zweifelt, was ist da jetzt eigentlich gerade so ein bisschen passiert? Und er hat mir so, wie so die Worte, also so einen Satz gesagt, wie so, hey Sali, ich weiss nicht mehr eins zu eins, was gesagt hat, aber so im Sinn von, du bist ein geiler Sieger, du machst genau alles richtig. Bitte hör nie so auf, so zu sein, wie du bist. Glaub an dich. Und dann hat mir so eine rote Clownsnase entgegengestreckt, weil er die oft aufgesetzt hat und selber auch, glaube ich, Clownsschule besucht. Und er hat gesagt, und irgendwann, behalt das bei dir, und wenn du irgendwann mal nicht weisst, wie es weitergeht, oder eben wieder so einen Gedanken hast auf der Bühne, dann setzt du einfach mal die Nase auf und machst etwas. Mhm. Und die Nase, die habe ich heute noch zuhause in meinem Regal, ich sehe den jeden Tag. Es erinnert mich so ein bisschen an den Moment. Und gleichzeitig habe ich den innerlich bei mir, in meinem Kopf finden, wenn ich etwa die mal auf der Improbühne stehe und gerade finde, what the fuck, was mache ich da gerade? Dann denke ich, ich habe jetzt gerade die rote Nase auf. Und dafür möchte ich danken sagen, Samuel, dass du mir die Nase gegeben hast und die Worte gesagt hast, dass nach so vielen Jahren, ich glaube, es ist 10 Jahre her, immer noch nachwirken.
Ja. Beim Sali ist alles im Jahr 2014 passiert.
Irgendwie schon.
Alles
ist alles miteinander passiert.
Danke dir. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr auch weiterhin diesen Podcast abonniert. Dann verpasst ihr keine der wöchentlich erscheinenden Folgen. Und dass ihr auch gerne mal jetzt, wo ihr ein bisschen Zeit habt zwischen den Jahren, in unseren Impro for Business Podcast reinhört. Folgt uns doch auf Social Media oder bei WhatsApp, um auch viel über uns zu erfahren. Für alle, die es bisher gesehen haben. Wir hatten einen wunderschönen Adventskalender gemacht in Instagram. Und wir hoffen natürlich auch sehr, dass ihr auch nächste Woche mit dabei seid, denn es geht nahtlos weiter. Jede Woche eine Folge. Und das war's.
Ja. Ah, und vergesst nicht, am Donut ein E-Mail zu machen wegen John und John.
Ja, genau. Donut@firsi.ch, John und John, euer Weihnachtswunsch. Aber das war's jetzt wirklich mit der heutigen Impro-Lounge. Sali, vielen, vielen Dank.
Danke auch und einen schönen.